Herzlich willkommen zu Dev Radio. So, das war noch eine alte Ansage, aber trotzdem herzlich willkommen zu Dev Radio. Hier ist Matu und ich begrüße außerdem heute am Telefon Taki. Hi.
Hallöchen.
Ah ja, sehr schön. Sieht so aus, als würde ich dich hören. Dann müssten dich eigentlich die Hörer auch hören. Ja, wir haben ja schon ein paar Sendungen zusammen gemacht, aber heute zum ersten Mal sind wir hier live gemeinsam im Studio, weil aufgrund der räumlichen Entfernung müssen wir das ja übers Telefon machen, also beziehungsweise über sonstige Voice-Kommunikationskanäle, sprich dem Internet. Ja, freut mich, dass es wieder klappt.
Ja, mich auch. Also ich denke auch mal, dass das dass die technischen Barrieren da zum Glück nicht mehr ganz so stark sind, dass wir uns dann wunderbar unterhalten können heute.
Ja, wir mussten ein bisschen tüfteln, wie wir das hier am besten machen, damit wir die beste Tonqualität haben und uns auch gegenseitig hören. Das war ganz interessant, aber wir haben das, glaube ich, hingekriegt und wir haben ja gemeinsam schon ein paar Sendungen gemacht. Die meisten davon hatten Smart Home zum Thema und darum soll es auch heute wieder gehen. Und zwar haben wir uns überlegt, wir haben uns so ein paar einzelne Sachen rausgepickt, über die wir sprechen wollen. Der Titel der Sendung, falls den jemand gesehen hat, verrät es schon. Es geht so ein bisschen um Türschlösser und um schlaue Spiegel. Und mal schauen, wohin uns sonst so die Reise heute bringt. Gut.
Ja.
Ja, so als Einstieg. Ich habe da neulich so ein PDF gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube, das war irgendwie auf Heise oder so. Habe ich eine Nachricht gelesen und da wurde das erwähnt. Und da geht es um Smart Home. Und zwar gab es da einen Verbraucherdialog. Also da haben sich irgendwie die Verbraucherzentrale von Rheinland-Pfalz und Verbraucherschutz und Datenschützer und so, also es schien irgendwie alles in Rheinland-Pfalz zu sein, die haben sich irgendwie getroffen und mal gesprochen über Smart Home und da gibt es ein Ergebnispapier dazu und das fand ich ganz interessant, weil ich finde, dass es denen ziemlich gut gelungen ist. Vielleicht können wir da so ein bisschen am Anfang so als Einstieg drauf schauen, was die denn so zum Thema Smart Home zu sagen haben. Und ich lese einfach mal deren Definition von Smart Home vor, sobald ich diese in diesem PDF gefunden habe. Hier. Also Definition, Sie definieren Smart Home als: unter Smart Home werden technische Verfahren, Systeme und Dienste in Wohnräumen, Wohnhäusern und in der Wohnumgebung verstanden, die auf vernetzten Geräten und Installationen sowie automatisierbaren Abläufen basieren und zur Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität, der Sicherheit sowie zur Steuerung der Energienutzung beitragen sollen. Hierunter fallen derzeit die Vernetzung von Haus- und Sicherheitstechnik, von Haushaltsgeräten und von Komponenten der Unterhaltungselektronik. Kennzeichnend für Smart Home sind unter anderem die Kommunikation der Geräte untereinander sowie die Kommunikation der Geräte mit Anwendern und gegebenenfalls weiteren beteiligten Stellen. Die Geräte reagieren auf Datenübertragungen hausinterner und externer Art sowie auf lokale Sensoren. Sie besitzen Schnittstellen, die über verschiedene Technologien, zum Beispiel über Internet und spezielle Apps, angesprochen werden können. Wow, mir fällt gerade wieder auf, wie typisch es ist, im Deutschen so lange Sätze zu bilden. Das fällt mir in englischen Texten immer nicht so auf. Das ist ganz schön schwer, die ja so zu lesen, dass die dann auch im Ganzen noch Sinn ergeben. Ja, aber ich finde es ganz interessant. Also Sie sagen hier, es geht um ja, die Verbesserung der Wohnqualität sowie bessere Energieausnutzung und ja eben automatisierten Abläufen. Und was ich auch ganz interessant finde, dass Sie hier die Realisation der Smart Home Sachen direkt schon mit ansprechen. Also dass Sie sagen, es gibt proprietäre Lösungen. Also die kaufst du, baust sie ein und dann werden die so verwendet, wie es der Anbieter vorsieht. Aber sie denken hier auch an die Selbstbaulösungen oder teilweise Selbstbaulösungen. Also sagen hier also Lösungen, die eigene Komponenten und Komponenten ausgewählter Partner integrieren. Also hier sind schon die eigenen Komponenten mit drin. Und dann sprechen sie auch noch komplett offene Systeme an, die man beliebig ja, erweitern kann. Und darüber hatten wir uns ja schon ein bisschen gesprochen, beziehungsweise wir hatten uns eher so über so die teiloffenen Systeme bisher unterhalten. So, Taki, bist du eigentlich noch da?
Ja, natürlich. Ich höre dir ganz gebannt zu.
Sehr gut, sehr gut. Ja, und in diesem Papier, in diesem Ergebnispapier geht es so ein bisschen um Empfehlungen, wie man denn so als Anwender, als Endanwender mit diesen Technologien umgeht und worauf man denn so achten sollte. Und da gibt es ja schon Verschiedenes. Also hier geht es irgendwie zuerst um den Rechtsrahmen. Das würde ich jetzt ein bisschen überspringen. Das ist auch sehr schwammig gehalten hier. Da sagt ja, es gibt irgendwie halt bürgerliches Gesetzbuch und Bundesdatenschutzgesetz und so. Also das ist relativ kurz und schwammig gehalten. Und dann geht es aber schon los bei der Inbetriebnahme. Da, Sie sprechen auch oft die Sicherheit an. Und das ist mir ja auch immer ein wichtiges Thema, die Sicherheit und der Datenschutz bei solchen Systemen. Weil wir haben hier Geräte, die bauen wir in unser Zuhause ein. Und die haben jede Menge Sensoren. Also da gibt es Mikrofone, Kameras, irgendwie Wärmesensoren, Sensoren, die den Energieverbrauch messen. Und darauf lässt sich sehr, sehr viel über das private Leben ableiten. Und diese Daten, die da zustande kommen, ist natürlich immer die Frage, wo gehen die hin? Wer kann die denn lesen? Und ja, wenn es dann auch noch Systeme gibt, wie wenn wir zum Beispiel nachher über die smarten Türschlösser reden, man möchte natürlich nicht, dass jeder Beliebige, der vorbeiläuft und die entsprechende App auf dem Handy hat meine Wohnung aufschließen kann, sondern das sollen nur berechtigte Nutzer dürfen. Und deshalb sagen sie hier, schon bei der Einrichtung sollte eben darauf geachtet werden, dass zum Beispiel Standardpasswörter geändert werden, also voreingestellte Passwörter ändern unbedingt auf sichere Passwörter. Was sichere Passwörter sind, darüber kann man sich bestimmt auch lange unterhalten. Ich glaube, wir hatten da schon verschiedene Sendungen, zum Beispiel zu Passwortmanagern und so. Ganz eigenes Thema für sich. Und dass man personenbezogene Daten, insbesondere auch zum Beispiel den Standort, nur erfasst und eingibt, wenn es wirklich dringend notwendig ist. Also dass man auch sparsam mit Daten umgeht. Ja, dann geht es um die Geräte selber so ein bisschen. Zum Beispiel, dass sie einen möglichst geringen Stromverbrauch aufweisen sollten. Das finde ich tatsächlich auch sehr wichtig, weil Smart Home hat meiner Meinung nach das Potenzial, Strom zu sparen, wenn man es richtig einsetzt. Oder generell Energie zu sparen, zum Beispiel, wenn man es für Heizungen einsetzt und Heizungen eben runterregelt, wenn niemand zu Hause ist. Und Licht auch nur da an hat, wo es gerade benötigt wird. Und wenn das Haus oder die Wohnung das von alleine kann und dann eben auch die Stromverbraucher ausschaltet, wenn man sie nicht braucht, dann hat es durchaus das Potenzial, Strom zu sparen. Das heißt aber natürlich auch, wenn die Smart Home Geräte an sich viel verbrauchen, dann bringt das irgendwann nichts mehr. Deshalb sollte es da, ja, sollten die da ein bisschen stromsparend sein. So, auch ein ganz wichtiges Thema ist die Bedienung von so Geräten, die, ja, das Stichwort Usability. Also wie einfach ist es, diese Systeme zu bedienen? Muss ich dafür programmieren können, um sie sinnvoll zu bedienen? Oder gibt es dafür ganz einfache Oberflächen, dass man es irgendwie per App steuert oder vielleicht mit ein paar einfachen Knöpfen, die in der Wohnung angebracht sind? Ich glaube, da kommt es auch stark auf den Nutzer drauf an, was er denn möchte. Also generell finde ich, dass so Heimautomatisierung ziemlich individuell zu gestalten ist. Also jeder hat da andere Ziele. Ich habe schon mal erwähnt, so ja, für mich sind im Moment immer noch so die Ziele, mal zu wissen, sind meine Fenster offen oder zu, damit ich eine Warnung bekomme, bevor ich die Wohnung verlasse, habe ich vielleicht vergessen, Fenster zuzumachen. Und ja, so Kleinigkeiten. Und dann habe ich die Peripherie in meinem Wohnzimmer für meinen Fernseher angeschlossen an das System, damit Spielekonsolen und Lautsprecher und so nicht ständig an sind, werden die eben nur eingeschaltet, wenn man sie braucht, und das ist an mein System angeschlossen. Ich glaube, Taki, du hast noch ein paar andere Sachen, oder? Was sind deine Anwendungsszenarien für Smart Home so? Jetzt höre ich nichts mehr von dir. Bist du jetzt noch da?
Doch, jetzt. Hatte ja gerade einen kleinen Hänger.
Okay.
Man hat mich also nicht...
Hast du meine...
Nee, kannst du nochmal wiederholen?
Ja.
Weil du warst gerade kurz weg.
Okay, also ich habe gerade erzählt, was meine Ziele so für Smart Home sind, dass ich gerne notifiziert werden möchte, falls ich vergessen habe, irgendwie ein Fenster zuzumachen, und dass ich verschiedene Geräte habe, die ich damit ein- und ausschalten kann. Was sind denn deine Ziele so oder deine Anwendungsszenarien für Smart Home? Weil ich finde, dass es ziemlich... nutzerabhängig ist. Also jeder will da was anderes mit erreichen, finde ich.
Also in erster Linie die Heizungssteuerung. Das ist immer so eine Sache, gerade im Winter. Also wenn du jetzt manuell auf 1, 2 oder 3 die Heizung stellst, dann hast du das zwar eingestellt, so, und dann gehst du aus dem Haus, dann musst du es halt wieder aufdrehen, zudrehen, vielleicht vergisst du das auch. Also so Heizungssteuerung, gerade, dass ich dann sagen kann, pass auf, ne, die und die Uhrzeit, und dann auch irgendwie so einen gewissen Grad an Temperatur selber bestimmen kann, ne?
Das stimmt.
Also das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Das Fenster-Feature, das du angesprochen hast, habe ich zwar noch nicht umgesetzt, aber auch das ist etwas, was ich schon lange machen wollte. Mhm. Gerade wenn du eben im Begriff bist, das Haus zu verlassen, mal kurz eine Nachricht bekommst, da ist doch ein Fenster auf. Weil, wer kennt's nicht, ne? Man hat das Fenster komplett auf und es fängt irgendwann an zu regnen, man ist nicht mehr im Haus drin.
Genau.
Ja. Es dürfte vielleicht schon ein oder andere Mal passiert sein.
Genau.
So, das sind so die ganz klassischen Sachen. Dann haben wir noch Sachen, die halt wirklich eher so auf Bequemlichkeit aus sind. Dazu zähle ich jetzt zum Beispiel, dass sich das Licht im Flur automatisch einschaltet, wenn ich die Wohnung betrete. Das ist jetzt nichts Wichtiges, aber es ist trotzdem eine schöne Sache, wenn man nicht erst zum Lichtschalter greifen muss, gerade wenn man vielleicht sogar die Hände voll hat. Und ich finde es immer schön, das ist ein Gefühl von, man wird willkommen geheißen, von seiner eigenen Wohnung.
Ja, und natürlich, wenn man dann den Flur wieder verlässt, dann geht das Licht ja auch wieder aus und man kann es wieder nicht vergessen auszuschalten, wenn es von alleine
zum Beispiel. Das gleiche gilt für die Musik, also das ist mittlerweile ein Feature, was ich gar nicht mehr missen möchte, dass ich, sagen wir mal, dass die Musik anfängt zu spielen, zum einen, wenn ich aufstehe oder wenn ich die Wohnung betrete. Das ist irgendwie sehr schön.
Mhm.
Man glaubt das gar nicht, aber das gefällt mir wirklich. So dieses Willkommen, ne? Die Musik fängt an, ja, man ist zu Hause.
Womit hast du das, wie hast du das implementiert oder gelöst?
Die Musik? Ich bin ein großer Fan von Sonos-Geräten und ich habe quasi die Sonos auf der Heizung im Flur stehen, also das sieht wirklich ganz, ganz billig aus. Das Gute ist, ich nehme diese Sonos genauso fürs Badezimmer, indem ich sie einfach dann auf den Spiegelstang stelle und die Tür auflasse.
Mhm.
Und die Sonos, die kann ich über ein Plugin bei Homatic steuern. Das ist also ganz easy.
Ah ja. Genau, du hast jetzt gerade schon dein Serversystem praktisch angesprochen, Homatic. Darüber haben wir ja eigentlich, ich glaube, sogar eine ganze eigene Sendung gemacht.
Ja, die erste haben wir darüber gemacht, also unter anderem, also da war auch viel Homatic, genau.
Genau, und da geht es jetzt hier im nächsten Punkt nämlich auch schon um Erweiterbarkeit, und da haben wir ja schon gesehen, so ja, das lässt sich ganz gut erweitern. Bist du immer noch zufrieden damit?
Ja, absolut, also gerade wenn wir über die Punkte sprechen, was Datensicherheit angeht, was in den Punkten anbelangt, wo die Daten hingehen, ist das, sagen wir, ein System, weil die Daten bleiben bei einem zu Hause und die gehen an keinen Server oder sowas in der Richtung.
Das stimmt.
Und standardmäßig ist das System auch nicht an die Cloud angebunden, was für mich in puncto Sicherheit sehr wichtig ist.
Ich hatte leichte Schwierigkeiten damit, ganz eigene Geräte anzuschließen. Also ich habe so eine USB-gesteuerte Steckdosenleiste, die an einem Raspberry Pi hängt. Und da dann so Bedienknöpfe reinzukriegen, also damit ich in der App so Radio-Buttons angezeigt bekomme, sind sie an oder aus, die Dinger, das hat mich ein bisschen Zeit gekostet. Ich habe es dann hinbekommen letztendlich. Ich weiß nicht, vielleicht geht es auch viel einfacher und ich habe es einfach nur nicht irgendwie rausgefunden.
Hatte ich das in der letzten Sendung schon erwähnt, dass du Funksteckdosen mit so einem LAN-Gateway recht unkompliziert steuern kannst? Gut, unkompliziert, wenn man weiß, wie es geht. Okay, das ist jetzt irgendwie doof. Also, mit wenig Aufwand, sagen wir mal, seine Steckdosen so steuern kann, ohne dass du jetzt irgendwie hardware-mäßig dran rumfummeln musst. Und das auch bei so Baumarktsteckdosen zum Beispiel. Also so mache ich das jetzt bei meinen Steckdosen. Nachteil der ganzen Sache ist, du musst halt wirklich in Sicht- oder Hörreichweite sein und gucken, ob diese Steckdose wirklich ausgeschaltet wurde, weil du bekommst keine Bestätigung von irgendwoher. Also es gibt keinen Rückkanal oder sowas in der Richtung.
Ja, ah, okay, ja, natürlich.
Das ist bei den Steckdosen, bin ich ein bisschen vernachlässiger, solange du in dem Raum bist und nicht irgendwie so ein Ding im Keller oder so hast, wo du dann wissen willst, ob eine Gerätschaft vielleicht nicht mehr läuft oder die ein- und ausschalten willst.
Ja, also in meinem Fall, ich habe das so gemacht, also ja, ich habe auch nicht diesen Rückkanal. Ich habe das so gemacht, dass dann so eine LED Leiste mit dran ist, die dann leuchtet, wenn es an ist, weil die Geräte, die sollen wirklich nur an sein, wenn ich sie benutze. Ansonsten sollen sie aus sein und dann sehe ich auf den ersten Blick, ja, da ist dieses Licht noch an. Dann kann ich die auch ausmachen. Nicht die optimalste Lösung, aber sieht ganz schön aus, finde ich.
Das hat so einen gewissen Master-Slave-Charme, so wie du das gerade erzählst. Oder hast du so eine Funktionalität nicht eingebaut?
Ja, doch, genau. Also diese LED-Leiste schaltet sich ein, sobald eine der anderen Steckdosen an ist. Meintest du das? Oder?
Ja, genau, richtig.
Genau, richtig. Ja. Ja, im Chat kam gerade eine Frage, und zwar, wie man die Erkennung macht, dass man zu Hause ist.
Ja, wollen wir denn schon mal zu genau diesem Thema rüberschwenken?
Ja, das
dann wären wir vielleicht bei den smarten Türschlössern. Also
oder wir gehen vielleicht noch ganz kurz hier noch auf die Daten ein, also in dem Ergebnispapier. Hier geht es jetzt irgendwie um Personen oder auch um die Haltbarkeit der Sache, also Anbieter und sollten Geräte und Dienste über möglichst lange Zeit hinweg unterstützen. Das ist natürlich auch so eine Sache, wenn man sich proprietäre Sachen kauft und die Firma geht pleite, dann kann sein, dass dass man das irgendwie nicht mehr verwenden oder auch nicht mehr erweitern kann.
Diesen Fall hatten wir bei dem Smart Home System von Revolve. Das ist ziemlich bekannt gewesen. Da gab es auch einen großen Aufschrei, weil deren Geräte quasi nur über die Server eine Funktionalität hatten. Das heißt, die waren nicht autark benutzbar. Mhm. Oder diese Basisstation. Und die Firma hat quasi diesen Dienst abgeschaltet. Ich glaube, die haben da irgendwie ein, zwei Monate dann Karenz gelassen und danach waren diese Geräte im Endeffekt Elektroschrott. Das ist natürlich, also wenn Nutzer, sagen wir mal, in so ein System investiert und dann auch seine Wohnung oder seine Räumlichkeit entsprechend ausgestattet hat, ist man wirklich ziemlich angeschmiert bei sowas, bei solchen Lösungen. Ich kann dann immer nur empfehlen, Smart Home Lösungen zu nutzen, die autark funktionieren, also die keine Internetverbindung benötigen.
Das hat den anderen Vorteil, den du auch schon erwähnt hast, nämlich, dass die Daten bei einem daheim bleiben und nicht in die Cloud wandern.
Ganz genau. Man muss dazu natürlich sagen, ein Cloud-Feature ist eine schöne Bequemlichkeit, ich nutze es auch. Aber meistens eher zu Demonstrationszwecken, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wenn ich dann Leuten sage, pass auf, hier meine Wohnung, die Heizung kann ich jetzt steuern, hahaha. Aber ich würde nie irgendwie auf der Arbeit sagen, ich fahre jetzt meine Heizung hoch und komme dann nach Hause. Also das reicht mir auch, wenn ich jetzt hier bin und dann das System hochfährt, sobald ich zu Hause bin. Das muss ich nicht irgendwie mit Vorlauf machen.
Das ist mir auch aufgefallen. Das wird ja immer so als großes Feature beworben. Aber mir ist auch aufgefallen, dass ich das eigentlich nicht vermisse, das von entfernt machen zu können. Ja. Dann gehen wir doch zum Thema über. Wie erkennen wir, dass jemand daheim ist? Beziehungsweise du hast jetzt schon gesagt, das hat was mit den Türschlössern zu tun. Jetzt bin ich gespannt, was da kommt.
Es gibt zwei Möglichkeiten. Und zwar, ich habe beide praktiziert. Die erste beinhaltet einen Bewegungsmelder, der im Flur ist. Und dieser Bewegungsmelder setzt eine Variable auf anwesend. Dann steckt das System im Anschluss alle 5 Minuten, ob mein Handy sich noch im LAN befindet. Also es gibt die Möglichkeit, das zum Beispiel über das Handy zu machen. Manche machen das aber auch über so Bluetooth-Beacons, die dann quasi die Anwesenheit bestimmen. Mhm. Ich fand es mit dem Handy immer gut, weil das Handy ist, sagen wir mal, ein Gerät, was jeder immer bei sich hat. Und zwar egal, wo diese Person gerade ist. Und alle 5 Minuten fand ich auch als Intervall ausreichend. So, das war so die erste Sache, quasi wirklich Bewegungsmelder und danach mit dem Handy. Alle 5 Minuten bin ich abwesend, da spätestens 5 Minuten schaltet dann auch die ganze Systematik auf abwesend. Mhm. Jetzt aktuell habe ich es aber anders gelöst, und zwar habe ich ein smartes Türschloss. Und das ist ganz einfach, sobald das Türschloss aufgeschlossen ist, ist Status anwesend, sobald zugeschlossen, Status abwesend. Ist ganz rudimentär, aber wenn man zu Hause ist, schließt man seine Tür in der Regel ja nicht ab, außer vielleicht abends zur Sicherheit. Und da kann man ja auch wieder Lösungen erarbeiten, wo man dann trotzdem noch als anwesend gilt.
Okay. Wenn du sagst, Bewegungsmelder plus Handy im WLAN, wird es nicht reichen, das Handy ist im WLAN und dann ist man daheim?
Richtig, ganz genau. Allerdings musst du dann natürlich immer berücksichtigen, dass du eine gewisse Wartezeit hast. Das heißt, es kann sein, dass dieses Intervall sich erst nach 5 Minuten wieder aufruft. So, dann hast du natürlich Bequemlichkeiten wie Licht an, Musik an oder Heizung an nicht, sondern erst spätestens 5 Minuten nach Anwesenheit ist die Heizung dann wirklich wieder oder fährt die gerade hoch.
Okay, ja, guter
Punkt. So hast du es halt ein bisschen schneller, was halt wiederum angenehmer ist.
Das stimmt, das ist tatsächlich guter Punkt, ja.
Außerdem ist der Bewegungsmelder sehr praktisch, wenn man denn dann aufsteht. Bei mir zum Beispiel, ne, geht die Musik an. Am Wochenende fährt man NAS auch über Wake on LAN direkt hoch, aber auch nur am Wochenende morgens früh. Aha. Das sind so zwei Sachen, die sind halt auch sehr praktisch und die kriegst du mit dem Bewegungsmelder natürlich ganz gut realisiert.
Cool. Ja. Ich muss sagen, ich habe mich an die Türschlösser noch nicht so richtig rangetraut.
Ich auch.
aber jetzt hast du eins.
Ja, vor allen Dingen am Anfang. Ja. So ein Türschloss kam für mich nie in Frage. Einfach aus dem Grund, man weiß ja nie, was da an der Technik gerade ist oder ob das Ding irgendwie spinnt und die Tür aufschließt.
Ja.
So, habe mich aber mit dem Thema weitergehend beschäftigt und dieses Türschloss, was ich benutze, ist auch eins von Homatic, weil ich mag es, dass ich das auch in die Systemlandschaft integrieren kann, und zwar halt möglichst einfach und natürlich auch möglichst erweiterbar und möglichst mit anderen Systemen wieder zu koppeln. Das Schöne da ist natürlich, dieses Türschloss ist halt gesichert. So, das heißt also, es ist im Endeffekt mit Homatic verbunden. Jetzt frag mich nicht mit was von der Verschlüsselung das genau ist. Das müsste ich nochmal in einem Artikel nachgucken. Auf jeden Fall ist das ziemlich gut verschlüsselt über Funk. Das heißt, wenn das einer wirklich hacken möchte, dann müsste er sich mit ziemlich Know-how, mit ziemlicher Zeit irgendwo hinsetzen. Und da frage ich mich wieder, wie hoch halt die Wahrscheinlichkeit ist, dass da jemand sich so eine Mühe gibt, bevor er nämlich einfach die Tür eintritt. Weil also, die Tür ist schneller eingetreten als alles andere.
Genau, ich glaube nämlich, da ist es immer wichtig, sich zu überlegen, wogegen wollen wir denn überhaupt unser Schloss haben oder wogegen wollen wir denn überhaupt geschützt sein. Und mal ganz ehrlich, wenn jemand es auf die Wohnung, auf eine bestimmte Wohnung abgesehen hat, dann kommt er da normalerweise auch rein. Fast egal, wie hoch das Sicherheitslevel ist, würde ich jetzt mal behaupten.
Genau.
Also mit genügend Ressourcen und genügend Motivation, so gezielte Angriffe funktionieren eigentlich immer. Das ist das Gleiche wie in der Computersicherheit. Wenn es jemand auf mich speziell abgesehen hat, dann kriegt das typischerweise auch hin. Die Technik, insbesondere jetzt ganze internetverbundene Technik, hat halt ein ganz anderes Problem, nämlich die automatisierten Angriffe. Also wenn es irgendwie Schwachstellen in Geräten gibt, die in allen diesen Geräten gleich sind oder ähnlich und die dann massenhaft automatisiert über das Internet ausgenutzt werden können, ohne dass die Person überhaupt bekannt sein muss. Und das ist jetzt beim Türschloss vielleicht nicht unbedingt so der Fall. Weil ja, das.
Nein.
Ja, gut, also man könnte es machen, um Leute zu ärgern oder um der Firma zu schaden, die diese Türschlösser herstellt. Aber bloß weil man jetzt ein Türschloss aufgeschlossen hat, weiß man ja jetzt noch nicht unbedingt, wo befindet sich diese Tür dazu. Also wo müsste ich denn da hingehen, um da durchzugehen?
Ach so, ja gut, stimmt, natürlich, klar. Also alles, was mit der Cloud verbunden ist, ist natürlich prinzipiell immer anzugreifen. Aber das kommt natürlich darauf an, was du für ein System nutzt und ob das System, sagen wir mal, darauf aus ist, dass es wirklich ganz einfach klicki-bunti ist oder ob man da vielleicht ein bisschen was einstellen muss. Aber natürlich, man darf einfach mal abwägen, was ist wahrscheinlicher, ne, dass einer dann die Tür aufbricht oder versucht, irgendwie dich zu hacken und dann halt reinkommt.
Ja, und man muss dazu sagen, also Schlösser zu knacken, also Schlösser zu picken, zerstörungslos zu knacken, ist ja jetzt auch nicht unbedingt das Hexenwerk. Da gibt's Leute, die haben das richtig drauf. Auch Schlösser lassen sich auch traditionelle Schlösser lassen sich sozusagen hacken und gehen dann auf, wenn man das entsprechende Know-how hat. Also hier, ich würde fast mal sagen, wir sind jetzt hier auf einem ähnlichen Sicherheitsniveau.
Ja, das ist sehr einfach. Ich habe da mal so ein Übungsschloss von Amazon gehabt. Gut, Übungsschloss. Aber da habe ich auch gesehen, die Technik dahinter, so ein Schloss aufzuknacken, ist vom Prinzip her nicht schwer. Man braucht halt vielleicht ein bisschen Übung und ein gutes Werkzeug.
Ja. Und aber es bringt wahrscheinlich ein bisschen Bequemlichkeit, das automatische Schloss, oder? Wie funktioniert das denn? Wie sieht das aus, wenn du, wie bedienst du das?
Also du hast als Bedienung prinzipiell erstmal nur die Möglichkeit, ein Funkschalter, also es wird ein Funkschalter mitgeliefert, den du benutzen kannst. Das heißt also, das ist einfach eine Fernbedienung, sieht aus wie vom Auto. Nur ohne einen Schlüssel drin. So, dann kannst du natürlich das Schloss jederzeit manuell öffnen. Das heißt, die Mechanik wird nach dem Schließvorgang entkoppelt. Ist also frei drehbar. Das heißt, du kannst immer in die Wohnung rein, auch wenn die Batterien von dem Gerät leer sind. Wird mit 4 AA-Batterien befeuert. Soll, weiß ich nicht, mehrere tausend Schließvorgänge, also du kommst damit auf jeden Fall eine ziemlich lange Zeit aus, machen können. So, jetzt kannst du natürlich, wenn du das System, sagen wir mal, nutzt wie ich, sagen, okay, du machst das Ganze per Handy auf, das heißt, du musst dich in deinem WLAN befinden und musst dann eine gewisse URL aufrufen und damit das Türschloss öffnen. Haben wir natürlich wieder Einfallstor WLAN, das heißt, man sollte natürlich schauen, dass nicht jeder x-beliebige ins Wireless-LAN reinkommt, ne, von einem. Wobei, wenn da einer drin ist, dann kann er wahrscheinlich auch noch viel mehr machen. Also ich habe jetzt im LAN selber nichts abgesichert, außer halt natürlich mein WLAN selber. Und ja, darüber mache ich das dann halt übers Handy auf. Also ich habe mal so ein kleines Script gemacht, dann habe ich auf dem Homescreen so einen Button, wo ich die Tür halt aufschließen kann. Aber auch nur, wenn ich halt mit meinem WLAN verbunden bin, also nicht jetzt über die Cloud.
Okay.
Ja, und so schließe ich das Ganze auf und das Ganze habe ich dann auch noch in meine Smartwatch eingebaut. Das heißt, das kann ich darüber dann auch öffnen, das Türschloss.
Wie sieht denn der Einbau von sowas aus? Ich kann mir das gerade ein bisschen schlecht vorstellen.
Prinzipiell.
Oder wie das aussieht.
Genau, also dass das ist mit einem kleinen Imbus zu machen. Also der wird auch mitgeliefert. Das heißt, das Türschloss selber muss ein bisschen hervorgucken und da schiebst du eine Platte drüber. Also es ist so eine Halteplatte. Das sind, glaube ich, so zwischen 8 und 13 Millimeter, die das ungefähr hervorgucken sollte. So, diese Halteplatte, die machst du dann, da sind Madenschrauben drin, die machst du dann mit dem Imbusschraubenzieher, also mit dem Schraubendreher fest. Und darüber schickst du dann das Gerät, das sieht aus wie so ein riesen Türschloss, also von der Form her. Und dann packst du erstmal den Schlüssel in das Schloss rein und dann packst du das Gerät da drauf. Und dieses Gerät dreht im Endeffekt den Schlüssel von der Innenseite.
Ah ja,
du brauchst also quasi ein Türschloss, was du von beiden Seiten bedienen kannst.
Und da muss dann auch muss dann auch immer ein Schlüssel stecken.
Ganz genau, richtig. Also das Ding dreht im Endeffekt den Schlüssel, was du mit der Hand machen würdest, macht das Gerät. Der Einbau ist innerhalb von 10 Minuten erledigt. Du brauchst da keine Fachkenntnisse für oder sowas, du brauchst halt wirklich nur diesen Imbusschlüssel, Imbus, und das war's dann.
Okay, das ist also relativ, also man muss da jetzt auch nichts irgendwie an der Tür groß verändern, wenn das mit dem Schließzylinder passt, wenn der weit genug rausschaut?
Nein, ja, das ist ohne Probleme zu machen. Ich musste bei mir einen neuen Schließzylinder kaufen, weil der halt nicht weit genug rausgestanden hat. Und dann mir direkt einen Sicherheitsschließzylinder geholt. Mhm. Wenn du den also lockpicken möchtest, dann dauert es noch mal ein bisschen länger wieder.
Ja. Cool. Wollen wir eine kurze Pause einlegen jetzt an der Stelle? Oder wolltest du gerade noch was sagen?
Ich wollte nur sagen, es ist übrigens die Keymatic, also falls jemand fragt, wie das Gerät heißt, weil ich sage ja immer nur das Gerät, wollte das auch nicht irgendwie werben.
Ah, Keymatic, wie von Homematic plus mit Key.
Genau.
Cool. Sehr schön. Und, und das bindet sich natürlich wahrscheinlich in die Homematic-Oberfläche ein, wie die ganzen anderen Geräte auch, nehme ich an.
Genau, im Chat kommt gerade noch der Hinweis, Achtung, nicht alle Schlösser mögen Schlüssel von innen. Man muss darauf achten, dass es ein Sicherheitsschloss ist. Es zeichnet sich dadurch aus, dass man von beiden Seiten Schlüssel einstecken kann und man kann trotzdem noch drehen. Weil es gibt Schlösser, die können nämlich genau die und gleichzeitig von außen öffnen. Weil es gibt Schlösser, wenn von innen Schlüssel steckt, kannst du von außen nicht mehr öffnen.
Ja, das Problem.
Das ist natürlich ein Problem. Also das Sicherheitsschloss brauchst du auf jeden Fall.
Das Problem kenne ich vom Haus meiner Eltern. Wenn man da innen ein Schlüssel steckt, dann kommt man blöderweise nicht mehr rein von draußen. Das ist dann sehr ärgerlich, wenn man irgendwie nachts heimkommt und jemand hat von innen den Schlüssel stecken lassen und muss man die ganzen Leute rausklingeln, damit man noch in die Wohnung kommt. Ja.
Ganz genau.
Okay, dann machen wir vielleicht eine kurze Musikpause. Mal gucken, was haben wir hier so an Musik. Und zwar spielen wir jetzt den Song Sonntags von der Band 7. Und wenn wir damit durch sind, hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. Und hier sind wir wieder zurück bei Def Radio live auf Radio Free FM mit dem Thema Smart Home. Und Taki ist immer noch am anderen Ende der Leitung, so rum heißt's. Hi.
Hallöchen.
Und wir wurden gefragt, was uns denn besonders wichtig ist in der ganzen Smart Home Geschichte. Also welche Features wollen wir nicht missen und welche Features sind eher so nice to have. Und ich fange einfach mal an. Ich finde, also wirklich nicht mehr missen möchte ich eigentlich die Heizungssteuerung. Ich finde es so praktisch, dass ich mich nicht drum kümmern muss, die Heizung an- und auszuschalten, die Heizung runterzudrehen, wenn ich die Fenster aufmache, also lüfte, und sie dann wieder aufzudrehen, wenn ich die mit dem Lüften fertig bin. Das finde ich ein super Feature. Was ist denn dein wichtigstes, Taki?
Mein wichtigstes ist auch die Heizung im Winter. Ich habe es mein Jahr nicht gehabt und habe es tatsächlich vermisst. Und danach ist schon fast tatsächlich die Sonosteuerung.
Die Musik und...
Das ist mittlerweile sehr wichtig.
Cool, ja, ich hab nicht besonders viel sonst. Also ich habe hauptsächlich die Heizungssteuerung. Und ja, bei mir kommt danach eben die Möglichkeit, meine... Fernseher-Peripheriegeräte per Smartphone an- und auszuschalten, weil ich es einfach nicht mag, wenn die ständig laufen und wenn sie ständig Strom verbrauchen und ständig im Standby sind. Und es hat mich aber tierisch genervt, jedes Mal für sowas aufstehen zu müssen, Schalter drücken zu müssen oder sowas. Und es ist reine Bequemlichkeit, aber dafür ist es ja auch irgendwie da.
Also, genau, richtig. Wenn wir zu den Bequemlichkeiten rübergehen, dann habe ich das auch zum Beispiel, wenn ich beim Fernsehen einen Timer einstelle, mag ich es irgendwie nicht leiden, wenn die Steckdose über Nacht läuft. Das ist zwar vielleicht ein bisschen blöd oder vielleicht ein bisschen kleinkariert, aber auch da habe ich dann einen Timer eingestellt, dass sich die Steckdose nochmal nach 20, 30 Minuten ausschaltet. Was natürlich absolut bequem ist, wenn man zum Beispiel im Bett liegt und man hat keinen Bock wieder aufzustehen, um das Licht auszumachen, und einfach in sein Handy reinspricht, Wohnzimmerlicht aus, Schlafzimmerlicht aus und dann gehen die Lichter aus.
Geht das bei dir? Hast du so ein System?
Ja, ich habe also auch eine Sprachsteuerung bei mir. Das heißt also, ich kann eigene Sprachbefehle definieren, die ins Handy einsprechen oder auch in die Smartwatch, wobei das in der Smartwatch umständlich ist, weil du musst sozusagen Notiz und den Befehl einsprechen, damit das funktioniert. Das ist also technisch noch nicht anders möglich. Hm. Aber ins Handy zum Beispiel, über Siri soll es auch gehen, habe ich schon mir sagen lassen. Und ich mache es halt über Google Now. Ne? Also wenn du da irgendwie nach irgendwas suchst, dann sagst du Befehl so und so. Oder ich sage einfach Wohnzimmerlicht aus oder Wohnzimmer-Ambiente-Licht an. Dann geht die Fernsehsteckleiste an, das Licht dimmt sich runter, meine meine Vitrine geht an, sowas in der Richtung.
Worüber?
Das ist schon sehr dekadent.
Worüber funktioniert diese Sprachsteuerung?
Das mache ich über Tasker, also sehr viel mache ich über Tasker generell, was das Handy angeht. Dann gibt es ein Programm, das nennt sich, ich müsste mal eben kurz nachgucken, das ist ein Tasker-Plugin, AutoVoice. Mhm. Das kann dann tatsächlich diese Sprachbefehle halt, erkennt die und gibt die an Tasker weiter. Und die schicke ich dann wiederum per URL-Befehle an die Homatic-Zentrale dann. Du kannst jedes Gerät halt über einen URL-Befehl steuern, indem du halt die ID von dem Gerät hast und dann halt die Action, sagst, was das Ding halt machen soll. Und damit kannst du unglaublich viel automatisieren.
Die Spracherkennung selbst läuft dann direkt auf dem Handy?
Nein, die läuft leider dann noch über Google-Sprachservices. Okay. Also heißt, wird an Google-Server gesendet und dann kommt es halt als Text zurück.
Ja gut, du sagst leider, aber mich hätte es fast gewundert, wenn es direkt auf dem Handy laufen würde, weil Spracherkennung im Moment einfach noch eine wahnsinnige Rechenleistung braucht.
Ja, also ohne Internet funktioniert das mit der Sprache nicht, leider.
Ja, und alle Spracherkennungstools, die gut funktionieren, funktionieren nur mit Internetverbindung. Also da werden dann die wie heißt denn das, Phoneme, also wird irgendwie aufgeteilt, die Sprache in kleinere Teile und das wird an die Server geschickt und das funktioniert eigentlich immer darüber. Ich kenne eigentlich jetzt nichts, was direkt lokal zuverlässig funktionieren würde. Ja, aber coole Sache.
Kommt gerade im Chat die Frage, welcher Heizkörperregler am besten ist. EQ3 ist der Hersteller. Und zum Beispiel Homatic oder Max, das sind Systeme von denen. Ich kann immer empfehlen, wenn man mal ein bisschen mehr machen möchte, sollte man auf Homatic gehen. Bei Max hat man leider wirklich nur die Möglichkeit, Heizung zu regeln. Das ist das Einzige und da gibt's auch nicht mehr. Wenn man dann aber ein bisschen Blut geleckt hat und tiefer ins Thema einsteigen möchte, hat man quasi sich erstmal Geräte gekauft und kann die halt nicht irgendwie verbinden.
Und was man versuchen kann, sind irgendwie offene Geräte, die eine offene Schnittstelle haben oder Geräte, die man leicht hacken kann und erweitern kann. Also, dass man irgendwie eine Antenne dran lötet und die dann in so ein eigenes System mit einbaut. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit.
Man kann auch die Max-Heizkörperregler hacken und sie mit einem Funkstick steuern. Mhm. Dann bist du allerdings schon wieder sehr tief in der Materie
drin. Genau, das halt ist dann wieder Aufwand. Angeht.
Ja, die Möglichkeit gibt es auch. Wenn man allerdings sagt, man möchte jetzt vielleicht nur ganz, ganz, ganz wenig Geld ausgeben, dann reicht Max aus oder vielleicht sogar Heizsteller, die man per Bluetooth oder per DECT steuern kann, über eine Fritzbox. Die Möglichkeit gibt es auch. Mhm. Hersteller fällt mir aber gerade nicht ein, die Deckgeräte.
Ja, kann man bestimmt ganz gut googeln.
Ja, ich kann auch gleich mal kurz schauen.
Ja, also generell muss man sich überlegen, will man später vielleicht noch was anderes damit machen? Ich finde sehr wichtig zu schauen, wie gut lassen sich die Sachen erweitern. Und auch, wie sehr habe ich selber die Kontrolle drüber? Also kann ich die weiter benutzen, auch wenn der Hersteller die Dienste abschaltet, wie du vorhin erwähnt hast, dass es den Fall mal gab, dass dann halt einfach Geräte aber nicht mehr funktioniert haben, weil der Hersteller gesagt hat, so den Service gibt es jetzt nicht mehr. Das wäre sehr unangenehm. Und deshalb, ja, die Empfehlung eigentlich zu schauen, was können die, wie gut kann man die erweitern?
Gibt ja auch die Möglichkeit, Zigbee oder Z-Wave-Geräte zu benutzen. Mhm. Habe ich jetzt zwar keine persönliche Erfahrung mit, aber ich meine auch, dass man diese Geräte tatsächlich auch offline benutzen kann und da nicht unbedingt eine Serververbindung vonnöten ist, also ins Internet, ne?
Ja. Kennst du noch andere smarte Türschlösser?
Es gibt zum Beispiel das Danalog. Das ist ein sehr schickes Gerät, also das ist einfach nur so ein rundes Türschloss. Mhm. Ist zu steuern über Bluetooth oder ich meine Z-Wave. Das heißt also entweder mit dem Handy oder du bindest es halt, sagen wir mal, deine Hausautomation an. Dann gibt es noch das Nuki-Türschloss, das hatte ich hier auch mal kurz im Einsatz. Das sieht auch sehr schick aus. Ist über Bluetooth zu steuern. Erstmal auch nur über Bluetooth. Allerdings gibt es vom Hersteller die Möglichkeit, sich eine Bridge entweder zu kaufen, wobei die, glaube ich, noch nicht erhältlich ist, aber man kann die Bridge als App runterladen und dann tatsächlich ein Smartphone nehmen, was zum Beispiel ausrangiert wurde, und das als Bridge benutzen. Mhm. Und das kann man auch in seine Hausautomation einbinden. Bei Nuki ist der Vorteil, die bieten auch APIs an. Das heißt, man kann also auch direkt die Nuki über Bluetooth ansprechen oder über die Bridge und kann damit dann auch rumbasteln. Ja, dann gibt es vielleicht noch, ich glaube, von RWE. Müsste ich jetzt aber lügen. Auf jeden Fall noch diese beiden anderen Geräte kenne ich.
Ja, also ein paar gibt es ja schon. Teilweise muss man praktisch den Schließzylinder austauschen mit so einem Lock. Teilweise werden die eben so draufgesteckt, sodass der Schlüssel mit drin sein muss. Da gibt es, glaube ich, schon verschiedene Lösungen.
Ja, es gibt natürlich auch diese Lösungen, da wo man dann diesen Schließzylinder quasi durch so einen smarten Schließzylinder austauscht.
Mhm, genau.
Also es gibt viele Lösungen, allerdings bin ich mir nie so sicher, welche davon wirklich, sagen wir mal, komplett auch in so ein System zu integrieren sind und welche nur sehr proprietär sind, wenn man jetzt irgendwie sich seine Wohnung von einem namhaften Hersteller, weiß ich was, ausstatten lässt. Und dann sagt, man möchte das machen. Es gibt ja bestimmt auch, ach, wie heißt das nochmal, für KNX gibt es bestimmt auch Sachen, wo man das eben miteinander verbinden kann. Denn das System ist ja auch schon seit Jahren auf dem Markt. Aber Sachen, die man sehr, sehr einfach verwenden kann, das sind so jetzt diese drei, die ich gerade genannt habe, die mir gerade einfallen, die auch, sagen wir mal, so einen Preis von 150 bis 200 Euro zu haben sind.
Also hier im Internet wird sehr oft irgendwie das August-Lock genannt. Weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, es sieht sehr hübsch aus, so ein rundes ist das.
Ich glaube, das habe ich mal ganz kurz mir mal angeschaut. August-Lock, ich gucke gerade selber nochmal auf die Seite drauf. Nee, das war das nicht, das war was anderes. Das sieht so ähnlich aus wie das Dana-Lock, wenn ich mich recht entsinne.
Ja.
Halt einfach nur schön rund.
Schön rund, genau. Sieht hübsch aus. Ja, ja, also generell sind die alle batteriebetrieben. Ja, geht auch schwer anders. Irgendwie Stromanschluss müsste man irgendwie doof Kabel da hinlegen. Das würde nicht so richtig funktionieren. Ja, den Nachteil, Batterien können leer werden, aber dann kann man eigentlich immer noch den Schlüssel benutzen. Also darauf sollte man vielleicht achten, dass man das nur mit Schlössern macht, die man auch tatsächlich von außen aufschließen kann, weil Technik kann halt mal ausfallen. Und ich persönlich würde dem jetzt nicht trauen, wenn ich kein Backup dafür hätte.
Ich sehe gerade, August Lock scheint irgendwie ein System zu sein, wo du dann das Türschloss komplett auseinanderbauen musst oder du baust da irgendwie so ein eigenes Türschloss rein.
Ah, ja.
Scheint schon ein bisschen aufwendiger zu sein. Aber dafür ist es mit HomeKit kompatibel immerhin.
Ja. Gut. Ja, wir wollten auch über Spiegel sprechen. Finde ich auch ein ziemlich spannendes Thema. Und du hast gemeint, du hast da auch schon was. Vielleicht fängst du einfach mal an zu erzählen, was du da so gemacht hast.
Vor Ewigkeiten habe ich mal eine ESP Weather Station zum Testen bekommen. Das ist ein kleines OLED-Display. Ja, lass mich überlegen. Ich glaube 1,3 Zoll. Also es ist wirklich ziemlich klein. Wo du dann eine Wetterinformation drauf hast, was dann gerade für eine Uhrzeit, für ein Datum ist. Und diese Informationen, die scrollen halt alle paar Sekunden, scrollt so ein neuer Bildschirm mit neuen Informationen rein. Mhm. Das scrollt dann halt durch. Und ich wusste nie, was ich damit machen sollte. Da ich das Thema Smart Mirrors aber sehr interessant fand, habe ich kurzerhand meinen Spiegelschrank genommen, habe da Spiegelfolie in einem kleinen Bereich unten in der Ecke einfach mal ganz ungeniert weggekratzt, was überhaupt nicht hübsch aussieht, aber ich wollte es unbedingt haben und habe das Display dahinter gepackt. Und immer wenn ich mein Badezimmerlicht abmache, dann geht das Display auch an, läuft über so einen kleinen ESP8266. Das ist sowas wie ein Arduino, nur mit WLAN an Bord. Und dann bekomme ich halt diese Informationen angezeigt. So, das ist natürlich für einen morgens ganz praktisch, damit du mal kurz guckst, wie sieht das Wetter heute aus, wie ist das Wetter der nächsten 3 Tage. Es ist kein Smartphone im eigentlichen Sinne, weil die Spiegelfolie davor fehlt. Das heißt, du siehst dieses Display zwar immer, aber es ist
zumindest
dem schon ähnlich.
Ja,
das kommt dem schon nahe, genau richtig.
Ja, also vielleicht für Leute, die da jetzt noch keine so Vorstellung davon hatten, wollen, dass der Spiegel uns Informationen anzeigt. Also wir haben praktisch ein Display im Spiegel mit drin und optimalerweise ist es so, dass der sich komplett trotzdem spiegelt und trotzdem überall oder zumindest an Teilen von diesem Spiegel Sachen anzeigen kann, wenn man dann da das dahinterliegende Display eben entsprechend aktiviert. Und man kann so Sachen auch kaufen. Ich habe da irgendwann mal gesucht. Ich habe jetzt gerade bei einer schnellen Suche habe ich jetzt gerade keine passenden gefunden, die das erfüllen würden. Aber die waren unglaublich teuer. Und die Bildschirmfläche drunter war dazu auch noch unglaublich klein. Also sehr enttäuschende Geräte. Und habe ich gedacht, so ja, das muss man doch auch selber machen können. Die Schwierigkeit ist da, dass bei normalen Spiegeln, die sind von hinten einfach zu wenig lichtdurchlässig. Also da kommt, wenn du dahinter ein Display machst, dann kommt dieses Licht da einfach nicht von hinten durch. Und ich habe da ein bisschen gesucht nach Möglichkeiten. Es gibt jemanden, der hat sich dann so einen halbdurchlässigen, wie heißen die denn? So diese Spiegel, von denen man...
Ja, so eine Spiegelfolie halt. So eine semi-transparente, wie heißt die denn?
Genau, also er hat sich tatsächlich einen Spiegel gekauft, bei dem man durch die eine Richtung durchschauen kann und durch die andere...
Ein Spionagespiegel.
Genau, so ein Spionagespiegel, so ein FBI-Verhörzimmerspiegel. Und hat es dann damit realisiert und es schien ganz gut zu funktionieren, wobei diese Spiegel wohl sehr schwierig zu kriegen sind. Und jetzt letzte Woche hat mir aber ein Freund erzählt, dass man sich auch Spiegelfolie kaufen kann und die dann eben auf eine Glasplatte kleben. Und man sehr aufpassen muss, dass da keine Luftblasen drunter sind und es ist ein bisschen schwierig, das aufzukleben, aber funktioniert. Und damit geht das wohl besser. Und vielleicht muss ich das doch mal wieder neu angehen. Bisher habe ich das noch nicht so... Ich hätte halt gerne einen relativ großen Spiegel und dann halt auch einen schönen großen Bildschirm dahinter. Das wäre irgendwie cool.
Genau. Es gibt ja auch verschiedene Ansätze. Also es gibt Leute, die hauen sich ein Tablet dahinter. Dann gibt es Leute, die machen das mit einem LCD-Panel. Also wie ich das mal überlegt hatte, ist zum Beispiel so ein LCD-Panel aus einem alten Bildschirm oder aus einem alten Laptop, irgendwas Ausrangiertes zu nehmen und das dann halt anzuschließen und dann halt über das Raspberry Pi, über so einen Fire TV-Stick. Ach, da gibt es ja zig Ansätze, wie man sowas halt lösen kann, aber schick sieht sowas alle Male aus. Vor allen Dingen, wenn der Spiegel dann tatsächlich noch spiegelt, nicht so über mir, wenn halt das einfach nur weggekratzt ist.
Was macht man denn dann mit sowas?
Ja, also in der Regel sind das ja Informationen, die man, sag mal, mit einem kurzen Blick sich mal anschaut und zur Kenntnis nimmt, wie zum Beispiel das Wetter. Möglicherweise vielleicht einfach mal nur eine Headline, damit man schon mal das gesehen hat und dann später mal recherchieren kann. Was gibt's da sonst noch für Sachen?
Ja, ich finde, man kann da auch wunderbar irgendwie so Statusinformationen von seinem Smart Home System
drauf. Ja, genau, richtig, natürlich.
Ja, genau. Ja, einfach eigentlich so Kleinigkeiten. Eigentlich was ja, braucht man vielleicht nicht, aber ist irgendwie total cool. So, wann ist die nächste Def Radio Sendung und.
Zum Beispiel, was ich sehr interessant finde, ist für Bahnfahrer dann zum Beispiel den Fahrplan für Verspätungen oder vielleicht auch eine Stauinformation, dass du dann direkt einfach mal siehst, oh Mist, da ist ja ein Stau, vielleicht fahre ich über eine andere Autobahn oder in einem anderen Zug und siehst das auf einen Blick.
Genau, das ist ja der Vorteil, morgens ist man sowieso im Bad und steht vor dem Spiegel und dann kann man sich da eben die Informationen, die man eben morgens gerne hätte, direkt zu Gemüte ziehen, während man sich die Zähne putzt oder die Haare macht oder was auch immer.
Also ich fand es bei dem Wetter immer sehr praktisch. Was ich auch schön finde, ist bei diesem ESP, den ich benutze, den kannst du übers LAN updaten. Das heißt, normalerweise musst du so ein Arduino ja an den Rechner anschließen und programmierst ihn über diese IDE. Das geht aber bei diesem Teil over the air, was natürlich sehr praktisch ist, wenn das auch im anderen Raum ist, man das Gerät nicht jederzeit oder jedes Mal ausbauen möchte. Und du kannst das Gerät anschließen, das macht einen eigenen Hotspot auf, zeigt dir auf dem Display die IP und dann kannst du es auch super über Handy einrichten. Das heißt, im besten Fall kannst du dieses Gerät vorprogrammiert jemandem geben und der kann es halt Plug and Play benutzen, ohne irgendwie auch nur eine Programmierzeile schreiben zu müssen.
Ja. Ja, ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, was wir da so, mit was für Kosten man da so zurechtkommt. Hast du eine Ahnung, was so Spiegelfolie kostet?
Ich habe jetzt hier mal ganz kurz bei Amazon geguckt, da gibt es was für 10 Euro.
Ah, super. Wie groß ist das dann?
Die Folie selber ist 58 mal 150 Zentimeter. Mhm. Also ich sag mal, mit 1,50 Meter Breite kriegt man eigentlich schon einen recht großen Spiegel.
Kriegt man schon was hin, ja.
Das ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Klassischerweise benutzen viele aber auch kleinere Spiegel, irgendwas mit einem Bilderrahmen vielleicht, wo du dann so ein Ding irgendwo hinhängen kannst. Bei einem Spiegelschrank finde ich es leider immer ein bisschen blöd, weil da sind ja schon Spiegel drin. Da so ein Spiegel zu ersetzen ist halt ein bisschen schwieriger. Mhm. Ich kenne auch jemanden, den ich mal auf einem Treffen gesprochen habe. Der hat zu mir gesagt, der hat sich einen Schrank genommen und hat da quasi ein Loch ausgeschnitten. Ach, ein Loch, natürlich kein Loch, sondern ein Rechteck. Mhm. Und hat da halt einen Spiegelrahmen reingesetzt. Oder so einen großen Rahmen mit einer Glasscheibe und dahinter halt die Spiegelfolie. Also wirklich was Eigenes gebaut, was natürlich auch eine schöne Sache ist.
Das ist auch cool, ja. Ja, dann kommen wir eigentlich, dann brauchen wir noch ein Display.
So, also diese kleine Lösung, die ich da praktiziere, dass das Display kostet, wenn man es jetzt in China holt, um die 5 Euro, dann kostet dieser ESP auch nochmal 5 Euro, dann brauchst du noch ein Handynetzteil, 2-3 Kabel dabei. Ja, da bist du bei grob 15 Euro hast du dir dann schon deinen eigenen Mini-Smart-Mirror oder das Smart-Display zusammengebaut.
Ah, das, da kann
recht
man
wenig
ja,
Aufwand. Das,
ja.
Ja, musst du auch nicht löten oder irgendwas in der Richtung.
Ja, also so im Vergleich zu Sachen, die man kaufen kann, ich google jetzt mal noch mal ein bisschen, ob man doch noch irgendwie ein Beispiel von einem kommerziellen Smart-Mirror findet. Weil ich habe zwar einen Smart Mirror gefunden, aber der macht nur Licht an und aus. Der hat kein Bildschirm mit drin. Der kostet schon 200 Euro.
Ja, ich habe bis jetzt auch nur so Do-it-yourself-Anleitung gefunden.
Ja.
Vielleicht das. Da findest du ja, wenn du Smart Mirror bei Google eingibst, wirklich eine Menge. Kommerzielle Bildschirme kenne ich jetzt noch nicht, aber das heißt ja auch nichts.
Hier ist ein, das ist auch wieder ein selbstgebauter mit Android. Sieht aber cool aus. Den Tab muss ich mal behalten und poste nachher mal den Link. Der sieht hübsch aus. Sieht halt schon cool aus, wenn dann irgendwie einfach so Text auf dem normalen Spiegel erscheint.
Ja, vor allen Dingen wirklich, also dieser Charme, das ist halt ein Spiegel, auf einmal ist dahinter irgendwas.
Ja.
Das sieht natürlich wirklich sehr, sehr elegant aus und das hat natürlich auch so einen gewissen Wow-Faktor. Mhm. Gerade wenn du es auch nochmal anderen Leuten zeigst. Dieses kleine Display, das ich habe, ich gucke da jetzt mittlerweile nicht mehr so häufig drauf, aber trotzdem finde ich es immer noch irgendwie erstaunlich und das ist auch eine schöne Sache. Also es gefällt auf jeden Fall.
Ja. Gut, die Hälfte unserer Sendung heute ist mal rum. Ich würde vorschlagen, wir machen noch mal Musik und schauen dann, womit es weitergeht, oder?
Genau.
Dann spielen wir jetzt von Josh Woodward Swimming in Turpentine und wir hören uns gleich wieder. So, herzlich willkommen zurück zu Def Radio. Und in der Musikpause haben wir jetzt schon rege diskutiert über alternative Steuerungssoftware. Wir sind so ein bisschen einseitig belastet durch Homematic, dadurch, dass wir das beide daheim haben. Im Chat wurde jetzt noch OpenHub angesprochen. Das ist eine offene Software. Wir hatten die auch schon mal in der Sendung. Ich glaube, ich hatte die mit Leo mal besprochen, als wir angefangen haben mit den Smart Home Sendungen. Und ja, offene Software in Java entwickelt, läuft auf Linux oder wahrscheinlich auch irgendwie beliebigen anderen Rechnern. Gucken wir mal kurz, da steht das auf der Website von denen. Ja, Linux, OS X, Windows. Man kann es auf einen Raspberry Pi packen. Da hat man so einen kleinen Raspberry als Home-Server. Und ja, es dient dazu, eben verschiedenste Systeme mit zu integrieren. Und ein schönes Beispiel ist auch SimCon. So heißt das, oder? Ja, SimCon. Das hat eine sehr schöne Oberfläche. Wir packen da mal den Link in die Shownotes dann. Webfront.info ist das, falls das jemand jetzt direkt sich mit anschauen möchte. Also das sieht, ja genau, das ist das, was ich meinte. Das sieht richtig schick aus.
Also IP-SimCon, nochmal zur Information, ist halt auch eine Box, die halt mehrere Smart-Home-Systeme ansprechen kann.
Genau, also das ist...
Die vereint so verschiedene Systeme.
Das ist ein bisschen teurer, kann aber eben mit allen diesen Systemen sprechen. Und die Oberfläche ist schon beeindruckend, so. Ist schon hübsch. Also Homematic ist ja so ein bisschen, ja, du hast es altbacken genannt, das passt, glaube ich, ganz gut als Beschreibung. Sieht halt einfach nicht mehr so auf dem neuesten Stand aus, so vom Design her. Kann zwar viel, aber das Design lässt zu wünschen übrig. Und hier, da ist das Design doch hübsch. Leider keine praktische Erfahrung damit.
Also ich gucke ja auch gerade meine Demo mit IP-SimCon, da kannst du auch tatsächlich die Sachen steuern und an- und ausschalten, wobei das nur statische Bilder sind, die dann da angezeigt werden. Ja. Aber das zeigt doch mal ganz gut an, wie du dann auch aktuelle Verbrauchswerte und Temperaturen und sowas die anzeigen lassen kannst. Und wenn du die Rollläden aufgemacht hast mit Sonnenuntergang und so. Das ist auch eine schöne Sache. Rollladensteuerung kam gerade noch mal vor. Habe ich persönlich zwar nicht im Einsatz, aber eine Rollladensteuerung ist so eine Sache, die ich mir neben der Heizensteuerung in Smart Home wirklich sehr gut vorstellen könnte. Wenn eine Rolllade nicht nach einer Uhrzeit hoch und runter fährt, sondern nach Sonnenauf- und Untergang, ist es vielleicht nochmal ein bisschen praktischer. Machen wir mal ein Beispiel. Wenn man morgen schläft und die Rollladen Punkt 8 Uhr hochfahren, wird man davon vielleicht eher wach, als wenn man aufsteht, ins Wohnzimmer geht, der Bewegungsmelder das dann mitbekommt und dann erst die Rollladen hochfährt. Ja. Sodass dann auf dem Weg zum Bad oder so die Dinger gar nicht hochfahren. Weil ich kannte das früher mal, da sind die Rollladen immer hochgefahren und das hat mich dann tierisch genervt, weil ich da immer wach geworden bin. Oder wer kennt's nicht? Ihr habt eine Dachterrasse oder einen Garten, eure Rollladen fahren so und so viel Uhr runter und ihr seid noch draußen. Da muss einer schnell reinsprinten und auf den Knopf drücken. Aber wenn man es automatisiert, hat man dann einen Türkontaktschalter und solange die Tür auf ist, fährt die Rolllade auch nicht runter. Solche Geschichten.
Mhm. Also was ich mir gut vorstellen könnte, unser Wohnzimmer liegt so ein bisschen Südwesten und jetzt in den letzten Wochen, wenn es dann immer wieder mal so heiß war, habe ich nachmittags dann gerne mal die Rollläden runtergemacht, damit sich die Wohnung nicht so aufheizt. Und das könnte ich mir vorstellen, dass man da irgendwie so die Lichtintensität misst und sagt so, ja, wenn es irgendwie zu stark wird, dann fahr die Dinger doch mal runter, damit es da nicht zu heiß im Wohnzimmer wird. Fände ich vielleicht noch genau. Eine ganz nette Anwendung für sowas.
Und so können wir auch schön verschiedene Sensoren mit integrieren, ne? Also hier so Bewegungssensoren, die dann auch tatsächlich die Lichtintensität messen können. Oder vielleicht auch einfach nur ein Thermostat, um dann zu sagen, okay, die Temperatur ist gerade wirklich so und so warm. Also da gibt es vielleicht verschiedene Sachen. Auch einen Regensensor. Wenn man eine Markise hat und es wirklich anfängt zu stürmen, ne? Und es fängt dann auch an zu regnen, dass die Markise vielleicht einfährt. Oder vielleicht die Rollladen dann runterfahren, wenn die Fenster noch auf sind und man die halt nicht zugemacht hat. Dass halt die Wohnung nicht überflutet wird. ist schon eine sehr praktische Sache, gerade wenn man auch außer Haus ist.
Ja. Ja, so Safety und so Überwachungssachen, das ist natürlich auch interessant. Da gibt es so hübsche Sensoren, die kann man einfach, fand ich ganz witzig, kann man einfach auf den Boden legen und die merken halt, wenn da Wasser ist, irgendwann kommt zum Beispiel irgendwie unter die Waschmaschine oder so legen.
Ja, zum Beispiel. Mit
Batterie drin. Ne?
Ja.
Genau, mit Batterie drin und funken dann eben ihren Status immer, fand ich eigentlich ganz cool. Ja, von so offener Software, also das ist ja Syncon, hier ist ja jetzt so ein geschlossenes System oder halt ein, ich weiß gar nicht, wie sehr das erweiterbar ist, müsste man sich, glaube ich, mal mit, also erweiterbar schon, aber wie offen das auch so in der Entwicklung ist, ob man da irgendwie...
Ja, das ist natürlich eine gute Frage, das kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Also die Oberfläche sieht schick aus, doch klar, es gibt, das kannst du mit PHP scripten.
Mhm.
Du kannst mit PHP scripten, kannst du da was machen, ich weiß nicht wie viel. Aber ich hätte früher so ein PHP-Skript, die eigentlich für dieses IP-Syncom da war, benutzt, um meine Sonos zu steuern.
Mhm.
Ja. Also damit kannst du schon was machen.
Cool.
Ich weiß nur nicht, wie gut du da eigene Sachen noch mit einbinden kannst.
Ja. Na, hoffentlich gut. Also ganz billig ist es nicht. Ich habe mal geschaut, die Box selber kostet 300 Euro, also der Server. Und da ist jetzt aber noch keine Lizenz dabei. Jetzt bin ich mir nicht sicher, was Lizenz heißt. Ob man die braucht? Also das scheint dann so ein Dienst zu sein. Und der ist auch immer nur für eine begrenzte Zeit gültig. Ah, da geht es um Update-Server.
Ja, das Problem da ist scheinbar schon wieder, wenn du dann... Updates haben willst und weiß nicht, wie das dann aussieht, ob die Funktionalität noch ohne diese Updates gegeben ist oder ob
hier in der Beschreibung steht, es läuft selbstverständlich auch ohne gültige Subskription. Also diese Lizenz, die braucht man nur, um praktisch Software-Updates zu bekommen.
Was ja eigentlich schade ist bei einem Preis von 300 Euro. Gut, man möchte jetzt auch nichts mieten oder so, ne?
Ja. Ja, naja. Gut, ist auf jeden Fall die Box und Updates kosten. Ja, finde ich auch ein bisschen schade. Ich hätte eigentlich lieber eine offene Software. Aber gut, kann man sich verschieden darüber streiten. Da gab es noch verschiedene andere Systeme, die wir angeschaut haben, außer OpenHub. Dann gab es noch, es gibt diese Website mysensors.de, kennst du die?
Ja, es ist die ist das so eine Seite mit Selbstbauanleitungen?
Genau, das ist so eine Seite.
Ja, die war super, die habe ich auch schon mal gesehen.
Die haben ganz viele Anleitungen zu ganz vielen fertige Projekte, fängt aber auch an bei einfacheren Sachen und da ist zum Beispiel auch eine ganze Seite, wo Controller beschrieben werden. Und hier sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, also bestimmt 20... fast ein paar mehr von diesen Home-Controllern beschrieben. Da ist OpenHub mit beschrieben. Ein bekanntes, offenes ist noch FHEM.
Ja, das ist ja eins der bekanntesten, würde ich ja fast sogar schon sagen.
Genau. Und ja, ganz, 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 ganz viele, ganz große.
Ich glaube, MySensors hat auch seinen eigenen Home-Controller. Kann das sein?
Weiß ich nicht.
Weil wenn ich mir mal diese Geräte mal wieder angucke und dann ist auch dieser Source Code, der mit dabei ist, dann siehst du auch immer wieder, dass die halt auf ein System zugreifen, also in dem Include, und zwar mysensor.h. So. Und dass du dann irgendwie da an deren Station halt die Werte direkt übertragen kannst. Aber das Schöne ist halt...
Ich glaube, die verwenden da Gateways dafür. Die dann mit den verschiedenen Controllern dann funktionieren. Genau, die haben hier...
Ach so, verstehe, okay.
Genau, die haben hier eine Reihe von Gateways, die man sich auch selber bauen kann.
Ah, ich sehe es gerade, ESP-Gateway, MQTT, Ethernet-Gateway, ja, genau.
Hm.
Also, das Schöne ist, dass das ist scheinbar kein Hexenwerk, weil hier wird wirklich beschrieben, welche Hardware du brauchst, was du für einen Code hast. Man muss sich natürlich immer ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, aber bekommt hier wirklich eine mehr als gute Hilfestellung um sich mal eben so einen kleinen Sensor zusammenzubauen. Hier Infrarotsender, ne? Da kannst du den Fernseher direkt mit einschalten und solche Sachen.
Und das Schöne ist, finde ich, man kann die Sachen dann gut anpassen, um neue Projekte damit zu realisieren.
Genau.
Und was die
Sachen beruhen auf dem gleichen Prinzip im Endeffekt auch.
Genau, was sie auch haben im Store, also die haben keinen eigenen Store, aber sie haben eben eine Liste von, wo bekommt man denn die Hardware her? Und da gibt's auch alles Mögliche, Feuchtigkeitssensoren und irgendwelche LED-Lichter und Arduinos und Bluetooth-Module und alles Mögliche. Also wer Sensoren oder da irgendwelche Zubehör sucht, kann mir gut vorstellen, da wird man fündig. Da habe ich auch schon einiges drüber gefunden.
UV-Sensor zum Beispiel.
Ja.
Für die Rollladensteuerung.
Genau. Ja, wäre eine Idee. Müsste halt draußen hindern, weil Glas blockt ja, glaube ich, UV so ein bisschen.
Apropos draußen, das habe ich auch gemacht. So einen kleinen Sensor, der dann die Feuchtigkeit und Temperatur misst, den habe ich draußen ans Fenster gepackt. Der dann alle 30 Minuten die aktuellen Temperatur- und Feuchtigkeitswerte meine Zentrale schickt.
Ah ja.
Auch eine schöne Sache. So als kleine Mini-Wetterstation.
Ja, Wetterstationen gibt es ja auch so zu kaufen, aber ist natürlich viel cooler, wenn das in die eigene Smart Home Anlage mit eingebaut ist und dann vielleicht auf dem Smart Mirror angezeigt wird oder ja, oder was auch immer man sich da so vorstellen kann. Oder vielleicht ein Text-to-Speech irgendwie mit ja, Ideen hätten wir glaube ich schon.
Man kann ja auch Dienste wie zum Beispiel Open Weather Data oder was es da sonst noch alles gibt, also verschiedenste Wetterdienste einbinden, die man dann nutzen kann, um sich, sagen wir mal, Wetterinformationen irgendwo anzuzeigen. Was natürlich auch praktisch ist. Also man muss das gerade nicht neu erfinden, aber es ist ja auch praktisch, vielleicht mal zu sagen, es ist gerade bei mir vor der Haustür so viel Grad und allgemein in der Stadt durchschnittsmäßig so und so viel Grad.
Ja. Ja, das ist vielleicht auch ganz interessant, das stimmt. So.
Also im Chat kam auch gerade noch mal die Frage nach Solaranlagen oder Solaranlagen wurden auch mal kurz mit in den Raum geworfen. Habe ich persönlich auch noch nicht behandelt. Aber so eine Solaranlage ist natürlich auch immer schön, um, wenn man das sagen wir, in sein Smart Home auch mit einbindet, um dann zu gucken, was hast du jetzt eigentlich an Energie bekommen? Wie kannst du davon jetzt nutzen? Wie viel speist du davon wieder ins System ein? Also ich denke mal, dass solche Informationen auch standardmäßig bei so einer Solaranlage mitgeliefert werden. Also zumindest könnte ich mir das jetzt so vorstellen.
Ja.
Aber es ist vielleicht doch nochmal praktisch, das zu wissen. Oder was weiß ich. Also was auch immer man damit alles für Magic machen kann.
Ja, ich denke, also für so Besitzer von Solaranlagen sind so Statistiken bestimmt auch wahnsinnig interessant.
Ja.
Weil die wollen ja auch wissen, hat sich das jetzt gelohnt, was ich mir da angeschafft habe. Und man sieht das ja öfter. Also bei öffentlichen Gebäuden, bei den Solaranlagen auf dem Dach sind, da sieht man auch öfter mal so öffentliche Anzeigen, wie viel Strom gerade erzeugt wird und so. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass man sowas daheim haben möchte, wenn man denn eine Solaranlage hat und dann auch, wie gesagt, entsprechende Statistiken hat, so wie viel habe ich denn jetzt damit verdient? So, hat sich's schon bezahlt gemacht oder nicht?
Funktioniert's überhaupt noch?
Funktioniert's überhaupt noch? An welchen Tagen funktioniert's gut und ja, genau.
Dann wurde noch einmal die Spracherkennung in den Raum geworfen. Da haben wir ja vorhin uns ein bisschen drüber unterhalten. Ich habe gesehen, dass also Amazon Echo, ich denke mal, das sollte der Begriff sein, oder?
Tatsächlich nicht.
Stell dir das vor, das ist so eine kleine runde Box, beziehungsweise eher so ein Turm. Das ist in allererster Linie ein Musikplayer. Allerdings kannst du dem kannst sagen, okay Alexa, und dann hört das Ding und dann kannst du den Befehl reinschmeißen. Wie ist das Wetter heute? Kauf mir das auf Amazon. Also es ist ein Sprachassistent von Amazon, womit du quasi dein System steuern kannst.
Mhm.
Wohl noch nicht so umfangreich erweiterbar, dass du da mal eben sagen kannst, bitte schalt mein Licht aus und dann schalte ich die Homematik das Licht aus, sondern dann eher mit so Systemen wie zum Beispiel Philips Hue oder Nest zum Beispiel sagen, bitte Temperatur so und so viel und dann wird Nest das Nest-Thermostat, das ist ein Thermostat für den amerikanischen Raum im Moment. Also wenn man halt so ein einziges Raumthermostat hat, dann kann man das dann durch dieses Nest ersetzen und dann darüber seine Temperatur steuern. Ist allerdings auch noch nicht in Deutschland verfügbar. Soll wohl kommen. Ist jetzt mittlerweile seit, weiß ich nicht, bestimmt drei Viertel oder fast schon seit einem Jahr in Amerika zu kaufen. Findet da auch großen Anklang, weil da, sagen wir, auch andere Systeme sind oder andere Hersteller, da wo das eher mit funktioniert. Gibt aber die Möglichkeit, Alexa mit einem Raspberry Pi nachzubauen. Und zwar gibt es dieses Programm offiziell von Amazon auf GitHub als Projekt. Das verlinke ich dir jetzt auch nochmal. Und damit kannst du dann mit einem USB-Mikrofon diese Software nutzen. Praktisch, wenn du irgendwo Mikrofone hast und dann auch darüber über Sprachbefehle laufen lässt oder vielleicht über ein anderes System.
Muss dann da auch die Erkennung wieder übers Internet an nämlich
ja, die, das Amazon läuft dann über Server? Die Amazon-Server.
Okay.
Google hat übrigens nachgelegt, und zwar mit Google Home. Das ist auch so eine kleine Box, kommt in so einer Ware, wo man in so einer Vase, wo man diese Wand, sagen wir mal, austauschen kann, damit man das halt wirklich in sein Haus integrieren kann, weißt du, damit das halt einfach zu den Farben des Raumes passt. Und das Ganze läuft dann halt über die Google-Spracherkennung, also ähnlich wie wir das Ganze am Handy kennen, geht das dann halt auch als dediziertes Gerät im Raum verfügbar sein. Es gibt da auch eine Demo, die ist ganz witzig, wo dann die Kinder mit dem Ding sprechen und sagen, oh, was läuft denn gerade im Fernsehen? Und schaltet sich der Fernseher ein und zeigt da irgendwie Wetter an und so. Also ob das jetzt alles wirklich so gut funktioniert, weiß ich nicht.
Ja.
Aber es ist natürlich immer noch interessant, wenn man denn auch so Sprachgeschichten steht. Also ich finde es so ein bisschen creepy, deswegen nutze ich es nur auf dem Handy für Licht ausmachen.
Ja, mit dem Creepy, da stimme ich dir zu. Es wurden irgendwann mal auf so einer Messe vor, ich weiß nicht wann das war, aber noch nicht so ewig her, also aber bestimmt schon viele Monate, wurden Glühbirnen vorgestellt, die Mikrofone drin haben. Und nice. Die dann alles direkt an die Server des Betreibers schicken, was sie so aufnehmen. Und ja, kann man sicher tolle Sachen drüber machen, aber creepy ist, glaube ich, das richtige Wort dafür.
Einmal das Google, also es wird natürlich alles in die Shownotes gepackt, ne, auch dieses Google Home Video. Übrigens, es gibt auch eine smarte Birne, wo man so eine Flüssigkeit rein träufelt, die dann halt verdampft wird und die dann halt gut riecht.
Ah ja.
So ein Aromatiseur, so eine Birne, die das halt kann.
Mhm.
Man kennt das ja von so Teilen, die halt diese Lufterfrischer und sowas.
Meinst du jetzt Birne, Glühbirne oder?
Ja, so eine LED-Glühbirne, genau, ja. die halt auch smart ist, ne? Die kannst du per App steuern und dann halt auch darüber halt Sachen machen.
Verstehe. Dieses Thermostat, war das nicht auch von Google?
Nest war auch von Google, genau, richtig.
Genau, da habe ich irgendwie schon lustige Stories drüber gehört. Das ist, also die Idee dahinter ist ja, dass es praktisch lernt, was du tust. Also du fängst an, das zu benutzen und stellst so die Heizung ein, so wie du sie haben willst. Und dieses Gerät lernt dann praktisch mit der Zeit so, dass es dann selber die Heizung so steuert, dass es dann eigentlich immer genau so ist, wie du es gerade haben willst. Und nimmt dafür vermutlich verschiedene Datenquellen her. Also so würde ich es versuchen zu lösen. Irgendwie zu schauen, ist jemand daheim? Was die Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit, Innentemperatur und solche Sachen. Und dann kann man eben darüber versuchen, ja, Daten zu lernen. Wann, in welchen Fällen soll was passieren? Und da gab es aber witzige Stories, dass es irgendwie nicht funktioniert hat und dann irgendwie zeitweise Heizung auf volle Power lief oder sie immer runtergeregelt hat, obwohl man das nicht wollte. Und irgendjemand hat das mal erzählt, in irgendeinem anderen Podcast habe ich da so.
Geil, net.
Ja, genau.
Was ich mich immer frage ist, wie so ein Thermostat bestimmen kann, ob Personen anwesend sind oder nicht. Also wie das technisch funktionieren soll und vor allen Dingen, ob mich das beunruhigen soll, wenn das aufgrund der Luftfeuchtigkeit rausfinden kann, dass jemand im Raum ist.
Das waren jetzt nur Vermutungen wo von mir.
Ja, ich habe das schon öfter gehört, dass das Ding irgendwie erkennen soll, ob Leute da sind oder nicht.
Ist das vielleicht im WLAN und monitort einfach Geräte oder sowas? Könnte sein.
Also vielleicht auch durch kleine Schaben mit Kameras auf dem Panzerrücken. Dann durch die Lüftung kriechen.
Ja, die kommen kostenlos mit dazu.
Ja, so ungefähr.
Wahrscheinlich sind die sowieso schon da. Und wenn man sich halt ein Thermostat so kauft, dann werden sie wenigstens auch noch sinnvoll genutzt.
Ja, es ist mit dem Software-Update, habe ich auch schon gehört, dass das dann irgendwie durch ein automatisches Update, ne, over the air, auf einmal bei manchen Leuten nicht mehr funktionieren sollte. Wo nicht bei allen? Weil ich höre mir sehr gerne übrigens Smart Home Podcast, die du mir empfohlen hast, Home On. Und noch einer, irgendwas mit Smart irgendwas Show. Da bekommt man natürlich auch ganz viel über den Smart Home Markt und Übersehen. Da habe ich das auch erfahren, ne, mit diesem Nest zum Beispiel. Weil die haben da alles mit Nest und keine Ahnung, was die da alles benutzen. Auf jeden Fall schon sehr witzig.
Also ich schaue gerade nach dem Namen, wie der heißt.
Home On heißt der eine. Das ist Richard Gunther.
Also es gibt The Smart Home Show, gibt's.
Ja, ich glaube, das ist die andere. Übrigens bei Home On bin ich auch mit dem Richard schon mal sprechen, ob ich da vielleicht mal eine Folge mitwirke.
Ah, cool.
Ja, ich bin mal so witzig. Mal gucken, ob das cool ist, auf Englisch alles zu erklären.
Ja.
Das andere heißt, Sapalot, ich hatte es doch gerade noch gehabt. The Smart Home Show, ganz genau.
Ja, weil
okay. Übrigens auch sehr, sehr angenehm zu verstehen. Also ich kann es im Auto hören, ohne Probleme, ohne mich abzulenken. Sehr sauberes Englisch, ist wirklich sehr schön.
Ja.
Sehr sympathisch auch.
Ja, auf Deutsch habe ich leider keine Podcasts zum Thema gefunden.
Nee, deswegen müssen wir ja welche machen.
Genau. Ja, vielleicht sollte ich da auch mal wieder ein bisschen mehr hören. Ist schon eine Weile her, dass ich da mit reingehört habe.
Es macht auch Spaß. Also eine Sache, die haben die da vorgestellt, das ist von einem Hersteller, die haben eine Fernbedienung. Und das Konzept ist, diese Fernbedienung hat einfach nur einen Touchscreen. Und jetzt pass auf, da wo du die Fernbedienung gerade hinhältst, erscheint auf dem Touchscreen die entsprechende Bedienoberfläche. Das heißt, ich halte das Ding nur auf die Sonos oder auf den Fernseher und ich bekomme automatisch die richtige Fernbedienung dafür angezeigt, nur durchs Draufzeigen.
Das ist eine coole Idee.
Ja, also ich habe auch mal überlegt, wie das technisch funktionieren soll. Sie haben wohl einmal einen Lagesensor drin und ein Gyroskop, um wirklich zu gucken, ne, wo das Ding ist. Dann musst du wohl auch einmalig den zeigen, ich habe das halt gerade in die Richtung und deswegen ist da unter das Gerät. Und scheinbar hast du solche kleinen Sensoren oder irgendwas an dem Gerät stehen, wo das dann auch nochmal erkennt.
Ah ja.
Wo du gerade drauf zeigst. Aber vom Prinzip her, so als Fernbedienung, sehr interessant.
Das ist eine sehr coole Idee. Das könnte man bestimmt auch irgendwie selber realisieren vielleicht.
Ich könnte es mir tatsächlich vielleicht am einfachsten mit dem Handy vorstellen, wobei ich jetzt keine Software kenne, die das so kann.
Also die Richtung da richtig festzustellen ist schon schwer. Also Kompass auf dem Handy, sehr unzuverlässig.
Und auch in welchem Raum du dich befindest, ne?
Ja, genau.
Ich kann auch gleich direkt sagen, wie das Ding heißt. Und zwar von 7hux ist das Ding. Die Smart Remote von 7hux.
Okay.
Verlinke ich auch mal mit. Sieht auch sehr, sehr interessant aus, das Gerät. Also sieht schon fast ein bisschen wie so ein Apple-Device aus.
7hux Smart Remote. Ich habe sie mal gefunden. Ah ja, sieht
auch sehr minimalistisch, ne? Wenn das Ding aufs Fernseher gezeigt wird, dann hast du vielleicht erstmal nur lauter leiser Programm vorwärts, rückwärts und fertig. Kannst du wohl auch mehr damit machen. Auch eine sehr gute Sache.
Cool. Was haben wir denn da so für Preise für?
Das Ding soll auch schon irgendwie $200-$300 kosten, meine ich, haben die dann im Podcast gesagt. Also es ist nicht billig.
Ja.
Da ist halt auch immer die Frage, wenn du sowas halt kaufst, wie viel bringt dir das im Endeffekt? Ich glaube, die Frage sollten wir uns eh nicht stellen, weil wir haben smarte Türschlösser, brauchst du sie? Ja, eigentlich nicht, aber.
Ja, man muss vielleicht auch mal ein bisschen schauen. So. Also ich glaube, man muss auch ein bisschen experimentieren, um dann festzustellen, was gefällt einem überhaupt und was braucht man jetzt doch nicht so, wie man sich das am Anfang vorgestellt hatte.
Also gucken wir uns mal im Vergleich an eine Fernbedienung von, was ist die denn hier, von Philips? Diese ganz bekannte Fernbedienung, die alles steuern kann.
Ich weiß leider nicht, wovon du sprichst, aber ich kann mir vorstellen.
So eine Universalfernbedienung, womit genau. Man alles Mögliche steuern kann.
Genau, ne? Und der kannst du dann einfach so Funktionen beibringen. Hat bloß dann viele Tasten.
Ja, die gibt es auch mit Touchscreen und ohne.
Mhm.
Also sowas benutzen die Leute ja auch schon.
Das stimmt.
Weiß nicht, was die alles Karteninfrarot, ob die auch über LAN steuern kann oder so. Und sowas gibt's ja, also der Markt ist ja auch schon da. Ich komme jetzt nicht auf den Namen von dem Ding.
Ja, ist ja nicht so schlimm. Ich glaube, das können wir uns gut vorstellen.
Kennst du auf jeden Fall auch.
Mhm. Ich glaube, mehr und mehr Leute verwenden auch das Smartphone zur Steuerung. Also gerade Leute, die irgendwie so ein Chromecast oder so haben.
Ja.
Oder so ein, ich weiß nicht, beim Amazon Fire TV Stick oder wie der heißt. Ist wahrscheinlich auch mit App zu steuern. Mein Fernseher, den ich seit kurzem habe, ist jetzt mittlerweile auch per App zu steuern.
Also das Schöne ist, überall, wo du Sachen per App steuern kannst, bieten sich auch Möglichkeiten, um das eigene System einzubinden.
Ja, das
ist... wenn man dann ein bisschen technisch fundiert ist und... Also ich habe zum Beispiel auch einen Samsung, den kannst du auch per App steuern. Da bin ich mir sicher, wenn ich da den Traffic einmal mitschneide, kann ich auch ganz schnell gucken, was das für Pakete sind. Und dann kannst du die auch selber in dein System einbauen und damit dein Fernseher steuern.
Mhm.
Und das wenn ist du, mit wenig Aufwand zu machen.
Und wenn du andere Leute besuchst, dann kannst du denen ihre Fernseher übernehmen.
Das habe ich auch schon mal gemacht, weil ich in einem WLAN vom Kumpel bin. Da habe ich seinen Fernseher gesteuert und habe gesagt, ich soll dein Fernseher spinnen, was ist da los? Und er, also, oh Gott, mein Fernseher ist kaputt. Und
ja.
Ich habe gerade den letzten Schrei gesehen, und zwar Smart Egg. Da kannst du dann über dein Handy gucken, wann dein Ei fertig ist.
Ah ja, das habe ich, glaube ich, auch mal gehört. Wie funktioniert das nochmal?
Das legst du in den Kühlschrank und dann kannst du da deine Eier da reinlegen.
Ach so, ne, das ist was anderes, was ich meinte.
Also nicht, wann die fertig sind im Sinne von wann die gebraten, also wann die durch sind, sondern ob du noch Eier im Kühlschrank hast.
In dem Sinne, okay. Das gemeint. Nee, ich hätte mal irgendwas gesehen, da tust du praktisch so einen Sensor mit in, wenn du Eier kochst, mit ins Wasser und es sagt dir dann, oder was bei Milch, dass die nicht überkocht oder irgendwie sowas. Irgendwas beim Kochen, das sagt dir dann irgendwie Bescheid über die App.
Ja, das habe ich gesehen, das habe ich mir auch in meine Favoriten gepackt. So Sachen, die ich mal kaufen will, wenn ich Millionär geworden bin. und das heißt Mieter.
Mhm.
Und zwar ist das im Endeffekt so ein Thermostat, was du ins Fleisch reinsteckst.
Ah ja.
Das dir die Temperatur anzeigt, aber mit App-Steuerung. Das heißt, das Ding funktioniert wireless, da ist kein Kabel dran.
Ja, genau.
Und wenn man so Grill-Fan ist, ist das natürlich auch mal ganz schön. Schön übers Smartphone. Oh, Update für einen Tag. Produktionsupdate 2. Obwohl, vielleicht ist schon dabei. Ersten Mieter gab es auch. Aha, ein Mieter kostet $59. Zumindest auf Kickstarter.
Mhm.
Und so ein Paket mit vier Dingern kostet zum Beispiel $169. Also für 59 finde ich das ja eigentlich einen angenehmen Preis, wenn man einen so ein Teil hat.
Das geht, ja.
Um es mit dem Handy zu steuern. Also die Dinger sind ja normalerweise immer ziemlich teuer.
Mhm. Ja, witzige also Idee.
Auch schöne Sachen.
Das ist schon witzig, was man insgesamt so alles machen kann. Im Chat kam noch eine Anmerkung, dass neuronale Netze die Spracherkennung deutlich verbessert haben. Ich glaube, da müssen wir fast eine eigene Sendung drüber machen.
Ja, also ich weiß nicht, neuronale Netze oder allgemein KI ist ein ziemlich, ziemlich aufwendiges Thema.
Ja.
Und eben Chaos Radio.
Stimmt, ja, Chaos Radio bzw. Chaos Radio Express auch, beziehungsweise heißt ja nur noch CRE. Kamen die Themen, glaube ich, beide schon mal dran.
Ja, genau, richtig. Da gab es eine eigene Folge, aber da hatten die auch alles Experten, also alles so Studenten und so, die sich wirklich mit dem Thema beschäftigen. Und unheimlich kompliziert. interessant, aber wirklich sehr, sehr kompliziert, wenn du mich fragst.
Ja, also da kann man auf jeden Fall mal mit reinhören. Ja, also es stimmt schon, aber man hat eigentlich schon immer versucht, also vielleicht mal ganz kurz neuronale Netze. Man versucht praktisch das menschliche Gehirn oder generell das biologische Gehirn im Rechner nachzubauen, zu simulieren und es so lernfähig zu machen. Das ist deutlich einfacher als so ein tatsächliches Gehirn. Aber man kann damit schon einiges machen. Zum Beispiel, wofür es sehr gerne eingesetzt wird, ist so Spam-Erkennung. Also wenn man E-Mails bekommt, zu gucken, ja, gehört diese Mail jetzt in den Spam-Ordner oder nicht. Und diese Netze, die lernen sowas relativ schnell. Ob das jetzt Spam ist oder nicht. Und dann funktioniert das auch ziemlich zuverlässig eigentlich. Ja, und Spracherkennung. Ja, also in letzter Zeit gibt es so Entwicklung, Deep Learning heißt das, dass man so Netze bestehen aus verschiedenen Schichten und dieses Deep Learning hat dann eben ganz viele von so Schichten und das hat da, glaube ich, soweit ich da informiert bin, einiges verbessert. Aber für Details verweisen wir lieber auf die anderen Sendungen. Zum Beispiel auf den CAE neuronale Netze oder auf das Chaos Radio zu künstliche Intelligenz hieß das, glaube ich, oder sowas.
Ja, ganz genau. Also ich finde auch immer sehr schön, gerade beim Chaos Radio ist das von dem Moderator immer sehr schön. Ja, der moderiert sehr schön, der stellt immer noch die Fragen, sodass man dann auch wirklich als Nicht-Techniker dort ganz zu versteht und das halt nicht auf so einem hohen Niveau abläuft, wo halt sehr viel vorausgesetzt wird.
Ja, der macht das echt gut, genau.
Neuronale Netze sind auch im Bereich Spracherkennung, gerade im Smart-Home-Bereich, wichtig. Hat der Sam im Chat gerade auch nochmal angesprochen. Und zwar ist es bei dem Echo so, dass man diesen Befehl für Licht einschalten genau in einer bestimmten Reihenfolge einsprechen muss. Sonst versteht das System das noch nicht so. Man kann also nicht sagen, schalt mal das Licht an, sondern Lichtflur an. Also ich kann nicht genau sagen, wie dieser Befehl sein soll, aber wenn man dann Anflur Licht sagt, dann weiß das Gerät nicht mehr, was zu machen ist.
Ja.
Und gerade bei solchen Sachen sind neuronale Netze natürlich immer sehr wichtig, um einfach zu erkennen, was möchte der Nutzer jetzt von mir, um dann halt auch im Zusammenhang Dinge zu sehen und dann trotzdem diesen Befehl richtig auszuführen.
Also ich glaube, generell im Smart Home hat das sehr viel Potenzial, eigentlich maschinelles Lernen, also Maschinen wirklich Muster beizubringen, dass die von alleine Sachen erkennen, das wird überall eingesetzt. Das ist in Fahrzeugen wird es eingesetzt, im Web riesig, also irgendwie so Vorschläge, was man kaufen sollte. Und man kommt eigentlich nicht mehr drum rum, wenn man irgendwie Sachen entwickelt, sich mit maschinellem Lernen zu beschäftigen. Und ich denke, im Smart Home gibt es da vieles. Also die Spracherkennung haben wir jetzt schon eigentlich angesprochen, aber da benutzen wir eigentlich aktuell eher noch so Software, die halt von Leuten angeboten wird. Aber was man zum Beispiel machen könnte, ist tatsächlich mal zu probieren, ob man das vielleicht hinkriegt, dass ein System doch so Pattern lernt, also so Verhaltensmuster und davon von alleine ableitet, was es tun soll. Ich denke jetzt zum Beispiel an diese Rollladensteuerung. Es merkt, dass ich dem nicht sage, ab diesem UV-Wert sollen bitte die Rollläden runtergehen, sondern dass es merkt, ab wenn die Sonne so und so scheint, macht der Nutzer immer die Rollläden runter, dann mache ich das doch ab jetzt auch so.
Zum Beispiel in der Heizungssteuerung, ne? Genau das Gleiche.
Heizungssteuerung, genau. Merkt, ja, wenn ein Fenster offen ist, dann soll ich die wohl zumachen, dann soll ich wohl die Heizung runterregeln. Und wenn die sonstigen Umgebungsdaten so und so sind, dann mache ich sie eben besonders warm, weil dann will man es schön kuschelig und gemütlich haben und nachts ein bisschen absenken und dass man das eben, ja, dass das von alleine lernt. Und das ist, glaube ich, die Idee hinter dem Nest-Thermostat. Ich vermute ganz stark, dass da genau sowas eingesetzt wird. Muss eigentlich. Und gerade hatte ich noch ein Beispiel, das mir ganz gut gefallen hat, aber fällt mir gerade nicht mehr so ein.
Ja, kommt doch gleich wieder.
Ja, bestimmt. Ja. Ja, ist leider nicht ganz trivial, weil Sachen, die lernen, können auch Fehler machen. Und Je nachdem, was man dem beibringen möchte, sind Fehler mehr oder weniger schlimm.
Ja, jetzt in welchem Bereich schlimm?
Genau, das ist halt die Frage. Also, wenn ich jetzt eine Spracherkennung habe, dann ist es meistens nicht so schlimm, wenn mich das Ding nicht versteht, weil dann, es ist zwar wahrscheinlich nervig, wenn es mich die ganze Zeit falsch versteht, aber ich kann die Befehle irgendwie, ich kann nochmal zurückgehen und korrigieren oder ich nehme dann halt doch die Fernbedienung oder die App, um das doch wieder so zu machen und benutze dann die Sprachsteuerung nicht mehr, weil sie mich nervt, weil sie nicht richtig funktioniert. Jetzt gibt's aber Fälle, wo sich irgendwie, wenn so ein System Fehler macht, stärker auswirken. Zum Beispiel, also maschinelles Lernen wird auch eingesetzt bei Angriffserkennung von IT-Systemen. Also man sagt, ja, wir wollen vielleicht auch fest, wir haben ein Netzwerk, ja, zu Hause oder ein Firmennetzwerk und wollen feststellen, ob sich da jetzt jemand Unbefugtes drin aufhält und vielleicht irgendwas macht, was er nicht machen sollte. Und vielleicht macht er etwas, was bisher noch nicht bekannt ist. Also es sind ja jede Menge irgendwie Angriffsmuster und so bekannt. Die kann man ganz gut so erkennen. Aber vielleicht will man auch irgendwie so Angriffe erkennen, die eben noch nicht bekannt sind. Und dafür könnte man auch so solche Lernsachen verwenden. Aber es ist ganz schwierig. Also wenn es da dann eben Sachen übersieht, das ist ein Fehler, der ist ziemlich fatal. Also dann findet ein Angriff statt, den wir einfach nicht merken. Und umgekehrt, wenn es die ganze Zeit Angriffe meldet, die aber in Wirklichkeit gar nicht stattfinden, dann ist es genauso problematisch, weil dann der Nutzer irgendwann nicht mehr darauf reagiert. Der sagt dann irgendwann so, ja, der macht sowieso nur Fehlalarme, dann ignoriere ich doch lieber, was mir das System sagt. Und im Heimsystem, ich glaube, da ist, weiß nicht, die Heizung, wenn die dann irgendwie versehentlich lernt, dass immer wenn ich aus dem Haus bin, sie ganz hoch regelt und ich das vielleicht dann nicht mal richtig merke, dann steigen meine Heizkosten extrem an. Das wäre schon sehr ärgerlich.
Ja, ich glaube, also da ist das halt sehr, sehr schwierig zu sagen. Also ich wüsste auch mal gerne, wie das bei Nest genauer funktioniert. Denke mal, bei den Systemen, die wir da aktuell einsetzen, sind wir sowieso technisch beschränkt, so eine KI, also vielleicht so einen kleinen Algorithmus da reinbasteln, der sowas kann, ja. Die Frage ist immer, wie lange es noch dauert, bis sowas kommt. Und ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern, wenn man sich jetzt diese Sprachassistenten anguckt, die man auf den Tisch stellt, die dann Sachen machen können. Liegt es auch nahe, dass da noch weitere Sachen wie Heizung, Rollladen oder sowas irgendwann mal folgen werden. Mit genau so einer Geschichte. Und dann wird es natürlich wirklich interessant. Gerade die Szenario, was du gerade angesprochen hast. Ne? Lernt das Ding, die Heizung anzumachen, wenn du aus dem Haus rausgehst, aus irgendwelchen Gründen. Du bekommst es aber nicht mit. Mhm. Ja. Dann ist natürlich auch dieser Punkt, dass man Kosten spart, hat sich dann natürlich wieder sehr, sehr schnell erledigt. Ja,
absolut.
Also die Bequemlichkeit ist zwar da, aber ich bin im Moment froh, dass die Bequemlichkeit noch durch mein manuelles Eingreifen wirklich noch gegeben ist. Ne?
Und dass wir noch so ein bisschen verstehen können, was dahinter passiert. Ja. Weil das ist nämlich genau die andere Sache bei den Machine Learning-Systemen. Wir können nicht herausfinden, was es denn gelernt hat. Also das ist bei den meisten, gerade bei den neuronalen Netzen, ist es eigentlich nicht möglich zu wissen, was es denn jetzt gelernt hat und warum und worauf es eigentlich reagiert.
Zum Beispiel.
Ja. Im Chat kam jetzt noch die Frage, wie du das mit der Musik machst, wo die Musik liegt, was für Dienste du benutzt, wie das Ganze zusammenspielt.
Das ist ganz lapidar. Also ich nutze hauptsächlich Spotify. Und sagt der Sonos einfach nur, mach Play. Oder hab halt ein Internetradio am Laufen und lass das halt abspielen. Stimmungen oder sowas vergebe ich nicht. Beziehungsweise Stimmungen vorgeben. Ach so, genau. Also ich kann mal ein bisschen was erzählen. Dieses Add-on, was ich da nutze, HomeGear heißt es, gibt auch die Möglichkeit vor, Text-to-Speech zu benutzen. Und das wird, also im Moment funktioniert das Feature aber noch nicht. Das soll dann über die Text-to-Speech Engine von Amazon funktionieren. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt. Mhm. Auf dem Handy Ivona, das ist so eine Stimme, die man zum Beispiel für sein Navi benutzen kann dann auf dem Handy. So. Und darüber kannst du dann ganz einfach dann später sagen, gibst den Text ein und dann wird das halt über die Amazon-Server in einen Sprachbefehl umgewandelt. Also der wird schlichtweg runtergeladen und dann halt von der Homatik, von der Sonos abgespielt. Und da kann man tatsächlich dann sagen, wenn du die Tür aufmachst, dann kommt dann ein Check, wie ist ein Fenster noch auf oder so, und dann halt auch einen Befehl rausschicken, wie du hast jetzt noch Fenster auf oder was auch immer. Also das wird dann mit dabei sein, wirklich auch Plug and Play alles.
Also das finde ich, da arbeite ich auch noch drauf hin, auch noch in keinster Weise umgesetzt, aber gut, dass du mir da jetzt so ein paar Ideen gibst, dieses Text-to-Speech, dass du einfach, dass dir dein System daheim sagt, was gerade der Status ist.
Das ist eine schöne Sache.
Total witzig. Nicht so, also weiß nicht, also so wirklich brauchen tut man es ja eigentlich nicht, aber super witzig.
Ja, vor allem, wenn du irgendwie die Roller runterfährst und dann so Roller werden runtergefahren, weißt du, wie bei so Command & Conquer, diese Stimme, die dann so Sachen wie Your Base is under attack und dann ist schon sehr cool, so was
mit der
weiblichen Stimme dabei.
Ich habe mir auch überlegt, so, ich könnte es dann an die Türklingel anschließen und statt dass es dann klingelt, könnte das System ja dann sagen, jemand ist an der unteren Haustür oder jemand steht vor der Wohnungstür, weil da haben wir zwei verschiedene Klingeln, könnte man da auch irgendwie unterscheiden.
Ja, und vor allen Dingen kannst du natürlich dann auch immer mal sagen, du möchtest vielleicht einfach nur noch die Klingel über das Gerät laufen lassen.
Genau,
über
die Box. Genau.
Und abends soll es lauter klingeln, leiser klingeln, vielleicht soll es auch abends gar nicht mehr klingeln oder sowas in der Richtung.
Ja. Ja, witzige Sachen. Also
gute Sache.
Fertig wird man da eigentlich nie.
Nee, also ich glaube, man ist da ziemlich auf, also ich bin immer noch ziemlich in meinen Ideen eingeschränkt, weil ich habe, also beziehungsweise ich habe viele Ideen, aber ich weiß meistens nicht, wie ich das wirklich praktisch und sinnvoll umsetzen soll. Und oder was ich damit dann tatsächlich machen soll am Ende des Tages.
Ja, und die daran Zeit ist auch immer noch so ein Faktor. Man muss sich dann auch hinsetzen und das realisieren. Ja. Ja, was hältst du davon, wenn wir langsam zum Ende kommen? Also ein paar Minuten hätten wir zwar noch, aber ich habe das Gefühl, dass wir jetzt eigentlich an einem ganz guten Punkt angekommen sind.
Ja, also ich denke mal, dass wir auch durch sind.
Supi. Dann heben wir uns weitere Themen einfach für weitere Sendungen auf. Ich glaube, da könnte man bestimmt noch mal, ich werde vielleicht auch noch mal den ein oder anderen Smart Home Podcast anhören. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon mal verlinkt haben. Ich versuche das mal zu checken und es dann noch auf unsere Wiki-Seite, die ich da mal angelegt habe, mit reinzuschreiben. Ja, wie
kam
gesagt,
gerade noch Ambient Light.
Okay, ja gut, ein paar Minuten haben wir noch. Hast du Lust noch?
Ambient Light, also ich hab ja vorhin erzählt, dass bei mir die Vitrinen angehen. Das sind aber einfach nur Vitrinen, die halt über eine Steckdose laufen. Mhm. Ich habe was ganz anderes gemacht, und zwar, ich fand es immer schön, gerade zu Sommertagen, wenn draußen das Licht scheint, und dann halt man von diesem Tageslicht geweckt wird. Mhm. Jetzt habe ich es so realisiert, dass das Licht im Schlafzimmer, wenn ich denn möchte, zu einer gewissen Uhrzeit langsam anfängt, sich hochzudimmen. Und da halt, ich habe so ein Aufwachlicht gemacht. Mhm. Wo ich halt mir so einen Wecker am Handy einstelle und dann dimmt sich das Licht halt nach und nach immer weiter hoch.
Cool.
Aber eine schöne Sache, um wach zu werden.
Ja, es gibt ja auch so, ja, Lichtwecker, die dann praktisch, stellst du dir halt einen Wecker auf den Schreibtisch, der hat eine Lampe, die wird immer heller. Aber ist natürlich noch cooler, wenn man das irgendwie ans Smart Home System anschließt und dann vielleicht noch die Musik dazu angeht oder was auch immer da noch passieren kann.
Im Wohnzimmer, ne, zum Beispiel sagen, man guckt Fernsehen und dann dimmt sich das Licht runter, damit das halt, man hat immer noch Licht, Deckenlicht, aber halt vielleicht nur noch auf 30%.
Genau.
Oder das in der Szenerie verknüpfen, in der Szene, wo man dann halt wirklich sagt, ne, das Licht an, das Licht aus, Fernseher an. Vielleicht kommt noch diese tolle Verführungsmusik, dieses. Ne?
Ja. Okay, gut. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Wir müssen es ja nicht bis auf die letzte Minute ausreizen. Wir müssen ja auch irgendwann wieder raus aus dem Studio hier, damit unsere Nachfolgesendung Alternative Crash hier wieder an die Reihe kommt. Ja, Taki, vielen Dank, dass du dir heute wieder Zeit genommen hast. Hat wieder super Spaß gemacht.
Ja, bitteschön, sehr gerne, mir auch.
Ich freue mich schon auf weitere Sendungen. Ich hoffe, dass wir wieder welche machen. Und ich denke, im Smart-Home-Bereich, ja, man kann sich da durchaus über einiges unterhalten. Und ich glaube, da tut sich auch viel. Also das ist auch immer mehr und mehr im Kommen. Ich glaube, das ist noch nicht so angekommen, wie es ankommen kann. Ich glaube, das wächst noch. Was meinst du? Ich glaube, mehr Leute werden das noch verwenden.
Ich denke mal auch, die Aufklärung fehlt vielleicht noch so ein bisschen und auch die Bereitschaft, sich damit zu beschäftigen und vielleicht auch ein bisschen das Geld, was das kostet, weil das ist ja halt alles auch jetzt keine günstige Sache, wenn du so fertige Lösungen kaufst.
Ja, das stimmt.
Aber es findet Anwender. Also man merkt immer wieder, wenn man das Leuten zeigt und die dann sich damit beschäftigen, gerade was so Heizungssachen angeht oder auch Rollladensteuerung, da kriegt man schon Begeisterung, also da oder Aufmerksamkeit mit. Oder die Leute mit begeistert, sagen wir mal so.
Genau. Okay, dann tschüss Taki, bis zum nächsten Mal. Das war's für heute mit Def Radio. Ich bin Matu und wir hören uns wieder in 14 Tagen, also ich zumindest. Und Taki, wir hören uns bestimmt auch irgendwann wieder.
Genau.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.